Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 51 der Apfelnerds.
Ja, hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, da sind wir wieder. Heute mal wieder zu dritt.
Wow.
Family.
Hab das wieder geschafft. Ja, also Sascha wieder soweit okay, ne?
Also, ja, genau. Also ich bin zwar noch nicht 100% genesen. Also ich merke gerade, man sieht das hier gar nicht so doll, aber ich wurde am Ohr operiert. Praktisch, dass ich einen schwarzen Stuhl im Hintergrund habe. Meine Güte, hätte ich noch mal vorgewusst, dass das so gut ist. Deswegen habe ich auch nur einen Kopfhörer im Ohr für die Leute, die Video gucken und das Ohr auch.
Für die Leute mit Video musst du jetzt mal einmal gerade zeigen, was du da hast. So.
Ach so, ja, genau. Ich habe hier so eine.
Genau.
Genau, das ist so abgedeckt. Also, das ist jetzt ist nichts Tragisches. Ist halt nur, dass die Wunde verdeckt ist. Und ja, nichts Tragisches. Ich werde wieder voll gesund. Alles gut. Und nächste Woche vielleicht noch nicht wieder den großen Kopf über aufziehen, weil genau an dem Tag, wo wir aufnehmen, also am Mittwoch ist wahrscheinlich, wird die letzte Behandlung sein. Ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe, 2 Stunden Kopfhörer drauf zu haben. Mal gucken. Wir werden sehen.
Naja, gut. Kompromisse muss man machen.
Ja, genau. Aber es geht ja wunderbar so.
Genau, es geht ja wunderbar. Wir sind alle wieder da. Jetzt sind wir hoffentlich für die OPs durch bei den Apfelnern. Ich hoffe, Thorsten, du brauchst keine. Und genau, auch klopft man mal auf Holz.
Nein, ja. Wollen wir nicht hoffen.
Genau. Von daher können wir beruhigt mit den News starten, würde ich sagen. Ne? Hm. Und es gab ja unglaubliche Neuigkeiten. Also man sieht es an meinem Grinsen für die Leute auf YouTube. Wir haben uns natürlich tierisch gefreut, die WWDC für dieses Jahr wurde angekündigt.
Ja, genau, wir haben das Grillfleisch schon eingekauft, alles schon besorgt.
Genau, also wir sind schon voller Vorfreude und zwar vom 7. bis zum 11. Juni dieses Jahr 2021. Ja, und natürlich nur online, logisch. Also das war zu erwarten, ich glaube auch keiner hat jetzt erwartet, dass sie da wieder eine Vorortveranstaltung machen im Moment.
Ja. Erwarten wir überhaupt, dass die noch mal eine Vorortveranstaltung machen?
Ja, das schon. Ja, das erwarte ich schon.
Ich glaube also schon, dass sie zurückkehren, ja.
Ja, das denke ich auch. Ich hatte gelesen, es wird schön, die WWDC schon nachträglich verändern, sodass man, dass sie wohl auch in Zukunft dann mehr Online-Leute bei den Beitritt irgendwie ermöglichen wollen, da ein bisschen dran teilzunehmen. Aber ich denke schon, dass sie vor Ort zurückkehren werden. Das ist ja schon ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Event. Und du kannst mit den Ingenieuren ganz anders sprechen. Wenn das wieder möglich ist, denke ich schon, ja.
Ja, ne? Genau. Mhm.
Ja, angekündigt war das ja mit so einer E-Mail und mit so einem netten Bild. Und zwar ein Memoji im Craig-Style. Also so ein bisschen so als wie nennt man es? Als Joke, ne, nicht als Joke, als, fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie Craig damals in einem 1-Mac geöffnet hat, ne? mit dem Deckel und dann guckt er da rein und so ein bisschen in dem Style haben sie das Memoji auch gemacht.
Genau in dem Style, das ist doch ganz klar eine Anlehnung daran.
Mhm. Ja, genau, ne? Also das ist ja damals auch sehr durchs Netz gegangen als Meme, sage ich jetzt mal. Mhm. Und genau an die Anlehnung haben sie es auch gemacht, fand ich witzig, fand ich gut. Und das Memoji ist, glaube ich, ein weibliches, aber egal, ist auch nicht so wichtig, hat auf jeden Fall eine Brille auf.
Es gab, glaube ich, mehrere. Ja, ich habe ein weibliches und ein männliches gesehen, mindestens. Ach so,
okay. Das kann sein. Also auf jeden Fall, aber ich glaube, alle hatten dann trotzdem eine Brille auf. Ich jetzt mal davon aus. Und in der Brille spiegelt sich natürlich macOS. Und wenn wir Brille und Apple in einem Satz nennen, ist das ja in der heutigen Zeit schon so ein Thema für sich. Denn natürlich ging die Diskussion um Apple Glasses los. Ja. Und es hieß, die könnte, sollte dreimal konjunktiv so aussehen. Und hält wohl auch eine Sneak Peek für möglich an der WWDC. Was mich sehr überrascht hat, würde ich sagen. Also das und auch sehr überraschend würde. Weil,
ja, also ein Sneak Peek nach Kuos Prediction, um das gerade vorzuziehen, weil das haben wir tatsächlich unten auch bei den Gerüchten drin.
Ach so, okay.
Die Kuo hatte ja gesagt, dass die Sachen erst 22 kommen sollen. Ne? Da waren wir ja schon ein bisschen traurig, weil alles verschiebt sich nochmal. Glass ist dann noch viel später, da hatten wir ja drüber gesprochen. Und jetzt hieß es von Bloomberg wieder diese Mixed Reality Geschichte, damit meinen die erste, nicht die Glasses, die käme jetzt dieses Jahr. Das okay. wäre für Mitte des Jahres anvisiert.
Ja, also es wird, also es ging auf jeden Fall wieder um Brillen und Apple und da sind die Spekulationen ja immer groß. Sind wir mal gespannt. Also wenn es irgendwas mit Brille gibt am WWDC, wäre ja schon mal was. Also an die AR-Brille glaube ich nicht.
Ja, ja das, wie gesagt, das bleibt suspekt, bis Apple da mal erklärt, was irgendwie das ist, was sie da gemacht haben. Dann werden wir uns alle vor den Kopf schlagen und sagen, ach so. Und
ja, das kann gut sein.
Toll finden.
Ist übrigens mir aufgefallen, in der letzten Folge wollte ich noch sagen, ja, da hast du dann ganz oft VR gesagt und meint es aber ganz sicher AR, weil da ging es um die Brille, die Apple wahrscheinlich irgendwie, die für uns keinen Sinn macht, diese AR-Brille. Das war ganz lustig.
Ja, das wird halt eben von den Leuten sehr unterschiedlich bezeichnet. Bloomberg nennt das Mixed Reality, wobei Mixed Reality ja eigentlich von der Definition her Augmented Reality ist, weil das mischt ja die reale mit der virtuellen Realität. Also ich kenne das zumindest so. Das ist quasi ein Synonym für mich. Deswegen ist das immer so ein bisschen was konfus. Ne? Also mal sprechen sie von AR und meinen dann die zwei unterschiedlichen Produkte und mal sprechen sie von VR und meinen damit was ganz anderes, was jetzt als erstes kommt. Und das ist nicht so ganz eindeutig, was da letzten Endes wirklich bei rauskommt.
Aber ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, ich komme auch immer mal gerne mit AR und VR durcheinander. Ne? Dann sagst du irgendwie AR meinst aber VR oder sagst VR meinst AR, das finde ich manchmal so. Vor allem, wenn du über beide Techniken im selben Moment redest, dann kommt das gerne mal ein bisschen, finde ich, sehr geil durcheinander. Das ist immer sehr lustig. Finde ich manchmal am Ende immer selbst verwirrt.
Also so gefällt mir das eigentlich leicht, aber das ist halt eben blöd, wenn das unterschiedliche Leute immer mit unterschiedlichen Terminologien benutzen.
Und was mir noch einfällt, bevor ich es vergesse, mein wie nennt man es? Codewort? Nee, nicht Codewort. Wie nennt man es denn?
Ja, doch, Codewort.
Ja, nennt man es Codewort. Also das war das war auf jeden Fall zu meiner vollen Freude übrigens natürlich, dass ich mich nochmal aufregen konnte, AirTags. Yippie! Ich musste herzhaft lachen. Ich hatte das in der Bahn gehört, glaube ich, genau. Auf dem Weg zurück vom Krankenhaus am Montag oder so, muss ich tierisch lachen. Da habe ich gedacht, ach, die zwei, ey, das gibt's ja nicht. Da kommen die mir mit AirTags um die Ecke. Ich glaube, war sehr schön.
Ja, nicht, dass du nachher noch Entzugserscheinungen hast. Ne?
Genau, das wäre ja schade. Genau. Mhm.
Da haben wir auch wieder Gerüchte drin. Sollen wir das gerade noch vorziehen? Das ist auch nur eine Kleinigkeit.
Ach so, ja.
Es gibt konkrete Größendaten zu den AirTags, die winzig klein sollen die sein. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und zwar 32 mm Durchmesser war, glaube ich, die Ansage. Ich muss gerade noch mal gucken, wo ich es
aufgeschrieben
hatte. 32 mm Durchmesser und 6 mm dick. Also für so eine coinartige Geschichte schon sehr klein. Ne? Also ja. Die Teildinger, die sind schon deutlich größer. Ne? Und die sind ja, gut, schon verhältnismäßig klein.
Aber klein und kompakt kann Apple ja, ne?
Ja, genau. Ne? Aber dann auch teuer. Also dann bleibe ich bei meiner Projektion von den Preisen, die wir aufgeschrieben hatten, die Sascha immer noch am
Monitor. Ja, sie hängen hier. Die Preise habe ich hier noch. Die habe ich hier, da warten wir drauf.
Ja,
bis gut. Wir die brauchen. Mhm. Dann ziehe ich die hier vom Monitor ab und sage, da. So haben wir es gesagt.
Ja, ist ja jetzt im März auch wieder nichts geworden. Ne? Also wir sind mal gespannt. Jetzt haben sie auf der einen Seite die WWDC ja ein bisschen früher angekündigt.
Ne? Also ich meine auch.
Also zumindest etwas.
Also ich meine, es war sonst immer so Mitte, Ende des Monats, wenn ich mich nicht vertue.
Genau, so hatte ich das auch im Kopf. Deswegen ein bisschen früh. Jetzt habe ich mich schon gefragt, ob es überhaupt noch ein Event vorher geben wird. aber
sehr lange Anfangskino und werden noch 10.000 Sachen vorgestellt.
Ja,
gar nichts über die Betriebssysteme und Entwicklertools, nur Produkte.
Ja, genau, das ist aber dann wieder das Problem, das machen sie dann auch nicht. Also in der Vergangenheit haben sie ja eigentlich die WWDC immer ganz klar für die Neuerungen auf Softwareseite genutzt und vielleicht eine ganz kleine Hardware-Sache, sowas wie den Mac Pro oder sowas gemacht. Ja. Ne, was genau, ja dann Sinn machte, weil da halt eben pro User die Entwickler natürlich da sehr gut dabei sind. Aber jetzt sowas wie iPads und AirTags könnte man jetzt potenziell
noch ich denke mal, sie werden schon ein eigenes, wenn man außer es hätte krass viel mit Entwicklung zu tun, dass sie dann irgendwie sagen, ja, fürs iPadOS kriegen wir jetzt auch Xcode oder irgend so ein Käse, aber auch dann würde eigentlich die Hardware-Vorstellung da nicht so reinpassen, das passt dann eher in die Software immer noch, also
ja, genau. Wo wir gerade eben schon davon dran waren, so irgendwie eine AR-VR-Ankündigung, dass das, also jetzt ob Ankündigung oder dann halt eben auch technisch schon besprechen können, das könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn was kommen soll, dann wird das zu WWDC kommen. Das passt ja auch in Mitte des Jahres, muss man dann nochmal dazu sagen. Ne? Hatten wir ja gerade eben gesagt, dass Bloomberg das jetzt kolportiert hatte. Und wenn da was kommt, dann wird das zur WWDC kommen, weil das wird eine Menge Programmierschnittstellen nach sich ziehen, die noch spezifisch dafür sind, bestimmt. Also ne, die bisher integrierten AR-Geschichten, die werden da bestimmt zwar eine gute Basis sein, aber da wird es ja dann noch irgendwas User-Interface-artiges und was weiß ich was geben müssen, was darauf aufbaut. Und da wird man bestimmt drüber sprechen und sich das anschauen müssen. Und das wäre natürlich eine sehr gute Gelegenheit, wenn sie das zur WWDC machen, weil wenn sie es dann im Herbst erst machen würden, dann müssten sie ja quasi den Entwicklern das alles nochmal nachschieben. Und das wäre so viel, ne, dass sie wahrscheinlich das eher zur WWDC machen wollen würden.
Ja, also ich denke auch, da wird das reinpassen, ja.
Ja.
Ja, noch zur WWDC und dem Ankündigungscover, sage ich mal, da gehen ja dann immer die wilden Spekulationen durch. Die letzten Jahre waren ja da auch gerne mal irgendwelche Kacheln, Bilder drauf, wo man gesagt hat, oh, so sieht das neue UI aus und dies, das. Wenn ich ehrlich bin, meist hat das gar nichts damit zu tun gehabt, was fände ich immer noch was hinter der WWDC vorkam. Aber also aus keiner Kachel konnte ich hinter ein UI-Element lesen, muss ich zugeben. Bei keinem Ding habe ich gedacht, ach ja, genau, das passt dazu nie. Aber trotzdem wollen wir das natürlich mal vorbehalten, denn in der Brille dieses Memojis spiegelt sich natürlich das Kalender-Icon von Mac OS X mit dem WWDC-Datum. Und Xcode ist natürlich im Dock unten. Also das sind alles so Dock-Icons, die man da sieht.
Ich war gerade so irritiert. Mac OS X sagt man ja nicht mehr.
Ach so, ja, Entschuldigung, Mac OS. Ja, boah, ja. Die alten Hasen hier bin ich ja. Ich bin bei den alten Hasen unterwegs.
Es gab aber auch ein Bild mit dem Herrn, glaube ich, drauf. Da war kein Xcode-Icon, sondern ein Swift-Icon drin.
Dann würde auch erklären, warum, ich glaube, bei 9to5 Mac oder wo ich das gelesen habe, auch nämlich, was mich verwirrt hatte, ein bisschen was andere Apps standen, als die ich gesehen habe. Ich fasse mal noch zusammen. Also SF Symbols hat man noch gesehen, sehr deutlich. Die Terminal-App hat man gesehen. Also alles nichts erstmal dramatisch. Eine ganz hinten in der Ecke, die konnte man aber nicht mehr erkennen. Und jetzt kommt's. 9to5 Mac hat nämlich noch geschrieben, ein Sprite-Kit-Icon gäbe es wohl. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, vielleicht eine App zum Hochladen von Apps zu App Store Connect, wo ich mir gedacht habe, okay, aber gibt's warum? Ja
schon.
Genau, ich wollte gerade sagen, also erstens gibt es schon, zweitens kann Xcode das, keine Ahnung, was hast du dann noch, warum nochmal eine zusätzliche?
Ja, gut, also der Transporter ist das, ne? Falls dir das nicht geläufig ist als Name. Dieser Transporter, das ist ja diese legendäre App, die in Java geschrieben ist, weshalb Xcode eine Java-Runtime mitbringen muss. Das ist ja...
Ja, vielleicht schreiben sie das mal neu. Wir haben ja eine Extra-Connect-API, kann schon sein, dass dann mal was Neues kommt möglich. Also, warten wir es ab.
Freuen.
Ja, warten wir es ab.
Bisschen kleineres Xcode. Wünsche.
Was mir noch aufgefallen ist an dem Memoji, ich habe es jetzt gerade noch mal in der WWDC-App nachgeguckt. Interessanterweise habe ich auch da die Dame drin mit den roten Haaren. Interessanterweise kriege ich überall die Dame angezeigt. Ich habe noch nicht einmal den Herrn gesehen, was ich nicht schlimm finde, aber ich finde es nur interessant. Und zwar, die Dame hat ja die Brille auf und die hat überhaupt gar keine Bügel. Die liegt ja einfach so auf der Nase. Das ist mir aufgefallen. Ja, da habe ich mir gedacht, da könnte man noch am Detail arbeiten, Apple.
Ja, das ist mir. Oh, ja, stimmt.
Ja.
Die hat ja gar keine Bügel. Wie haben sie die denn vergessen können? Vor ja, allen Dingen, der Anfang ist ja da, aber.
Genau, das habe ich mir auch ein bisschen gefragt.
Okay, also das ist ein Memoji, ein aufgeblasenes Memoji. Ne? Also das ist vielleicht einfach nur dann der Schlichtheit der Emojis
geschuldet. Nein, ja, klar. Also ich wollte damit keine Theorien schüren, um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, dass mir das aufgefallen ist, dass da die Bügel fehlen.
Ja.
Hm? Mehr nicht. Ja, ansonsten wurde die Developer-App noch überarbeitet im großen Stil. Ich habe es mir persönlich noch nicht groß angeguckt.
Ja, ich hatte auch noch nicht die Zeit dazu, aber es sollen die Nachteile auf großen Bildschirmen ausgemerzt worden sein. Mich hat das schon ganz schön genervt letztes Jahr, dass das auf dem iPad nicht ordentlich hochskalierte. Ne? Also die Videos, die liefen irgendwie nur so Teilvollbild, glaube ich. Ne? Das war irgendwie so ein bisschen
komisch. Die wurden immer rechts im Detail View gestartet, nur so klein dann.
Ja, genau. Ne, das war komisch und auch grundsätzlich die Content-Views, die waren alle nur fürs iPhone gemacht. Ne, da hatten wir damals noch gesagt, es ist komisch, dass Apple das so komisch gebaut hat, weil eigentlich müssten die ja selber in der Lage sein, eine Universal-App zu bauen. Ja, und jetzt haben sie es nachgezogen. Und
vielleicht SwiftUI benutzt. Entschuldigung. Nee, dann wäre sie nicht so weit rückwärtskompatibel. Ja, und natürlich gibt es auch wieder eine Swift Students Challenge für diese WWDC, wo man sich jetzt bewerben kann.
Genau. Leider wird man nicht eingeladen, weil nichts vor Ort, aber man kann natürlich trotzdem seine Projekte einreichen. Gab es irgendwas zu gewinnen? Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken.
Das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich auch wieder T-Shirts und Pinne und wie das
im letzten Jahr war. Ja, das so wie letztes Jahr. Da ist übrigens auch dieses Symbol, ne? Dieses Emoji von dem Herrn. Soll ein Schüler sein, der hat ja so eine Kappe auf. Da siehst du auch dieses Swift-Symbol.
Ah, okay. Ja.
Mhm, sehr gut.
Ja gut, dann hatten wir noch unsere WWDC-Wünsche mal ein bisschen zusammengetragen, was wir uns denn so wünschen. Ich habe das jetzt, weil es als bei uns jetzt in dem Fall als Erster eingetragen habe, komischerweise ist ja aus Konsumersicht gemacht. Thorsten dann sehr aus Entwicklersicht und Daniel hat es dann schön gemischt, ne? Die Wünsche. Also ich will einfach sagen, jeder nimmt mal seinen ersten gleich und dann können wir mal, kann da jeder was zu sagen. Also ich wünsche mir mal eine deutliche HomeKit-Verbesserung. Und damit meine ich einmal, das HomeKit-System selber muss mehr können.
Oh,
ja. Und auch die HomeKit-App, die ist nämlich katastrophal ungeeignet für die professionelle Anwendung. Ich habe übrigens immer noch zwei Bug-Reports bei Apple laufen, was die HomeKit-App und Shortcut-Integration dazu angeht, weil sie benutzen ja diese Kurzbefehle, wenn du was komplizierter haben willst und die funktionieren ja, gerade was Helligkeit und so haben nicht gewünscht. Habe ich noch keine Antwort zu, werde ich wahrscheinlich auch nie kriegen, aber mal sehen. Mhm. Und da habe ich zwei Bug-Reports im Moment offen. Ja, da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es deutlich mehr kann, sowas wie sich an Sachen erinnern, also Sachen abspeichern, wie sie vor etwas waren und das dann wieder herstellen zu können und sowas würde ich mir sehr, 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 sehr gerne wünschen, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache bei mir eine Tür auf, dass die Lichter, wenn ich sie zumache, wieder so eingestellt werden, wie sie vorher waren und nicht einfach wieder irgendwas Standardmäßiges. Das würde ich mir sehr wünschen, das wäre schon etwas sehr, sehr Hilfreiches. Da könnte man dann so viele Dinge nämlich mitmachen, wenn HomeKit ein kleines bisschen Erinnerung hätte. Und
das
würde schon sehr, sehr viel helfen, finde ich.
Mhm.
Ja, ansonsten kann man allgemein diese HomeKit-App mal ein bisschen aufbohren, damit sie deutlich mehr kann, was Automationen angeht. Ich finde auch die Shortcut-Integration nicht unbedingt die beste Wahl, aber das liegt daran, dass ich die Shortcut-App allgemein nicht unbedingt für alles so, weil ich einfach ein bisschen aufwendig finde, da was Kompliziertes zu machen. Also erstmal finde ich es sehr aufwendig, komplizierte Shortcuts zu machen. Also das sage ich jetzt aus Sicht eines Entwicklers. Und ich finde es auch sehr unübersichtlich. Ich finde es unglaublich unübersichtlich und super anstrengend. Mhm. Also das ist ein super anstrengendes Interface, finde ich. Da sehe ich dann in so Apps wie Home Plus oder sowas, wie die jetzt heißt, die dann zwar nur die Standard-Wenn-Dann-Regeln von HomeKit integrieren, aber sie sind viel cooler integriert, weil du hast einen Block mit Wenn das passiert, das sind deine Auslöser, Die Aktion, also dein Auslöser, dann das Wenn, dann machst du deine logischen Operatoren, die klickst du ganz einfach da rein, das ist super gelöst und dann sagst du ihm, was er machen soll. Das ist super gemacht, das ist viel, viel besser als diese unglaublich kryptische Shortcut-Sache. Das ist immer so ein bisschen, finde ich immer ein bisschen anstrengend, da könnte man schön darum machen. Genauso wie mehr Kategorien, dass so Staubsaugroboter und sowas da auch mit rein können.
Oh ja.
Und automatische Aktionen, wenn man, was habe ich jetzt genau, wenn man das Haus verlässt, das, da kann Shortcuts dann zum Beispiel auch keine automatische Aktion machen, ohne dass du es aktiv ausführst, dass dir zum Beispiel daran erinnert, dass du ein Fenster aufgelassen hast oder sowas. Das geht nicht. Das musst du dann wieder aktiv drücken und dann bringt es mir nichts. Dann kriegst du so eine blöde Push-Nachricht und dann prüft er das. Ja, toll. Und das wäre auch, finde ich, eine ganz coole Geschichte. Also da kann man viel, viel, viel noch machen. HomeKit kann da, da kann nur Apple was machen. Da könnte man noch sehr viel tun.
Ja. Wo du gerade davon dran bist, eine Sache, die mich in den letzten Tagen hier sehr genervt hat, das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit gehabt. Ich habe ja hier relativ viel Kram in HomeKit drin und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Zimmern. Und hier hinter mir im Bild habe ich eine Lampe, die bei mir Leselampe heißt, weil das mein Lesestuhl ist. Deswegen ist das die Leselampe. So, und jetzt haben Töchterchen und meine Frau haben auch Leselampen gekriegt, jetzt gerade gestern. Und jetzt wollte ich diese Lampen einrichten und dann sagt mir halt eben HomeKit, nee, Leselampe habe ich schon, auch wenn das andere Räume sind.
Ja? Echt?
Ja, das heißt also, ich darf in meiner ganzen Wohnung nur eine Leselampe haben. Ja, das, und das heißt jetzt momentan, heißt dann Leselampe Kinderzimmer und Leselampe Wohnzimmer. Das muss man dann auch so sagen. Ne? So, ja. Und das macht einen ja wahnsinnig.
Ja, ja, das ist lästig, das stimmt, ja.
Ja, so, und jetzt lass dir mal einen Namen für solche Lampen einfallen. Was ist das für eine Lampe?
Ja, also genau, was mir noch einfällt, sind auch so, so ein bisschen so Lichtanimationen. Weißt du, ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer alles mit buntem Licht und Philips Hue kann das ja, also macht die Mann das aber über die Hue-Bridge, dass sie dann so die Lichtverläufe machen, die so, das geht dann langsam, ne? Dann ändert der sich so über eine Zeit und sowas. Ja, das kann HomeKit alles nicht, das ist einfach alles so total langweilig. Und da kannst du zwar sagen, schalt das in Rot und das in Grün, ja, aber wer macht das denn stets und ständig, ne? Also da musst du schon deine Szenen dann in Hue definieren und von HomeKit ausführen lassen, damit das irgendwie geht, und das finde ich halt ein bisschen schade. Also da könnte man viel, 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 viel mehr machen, und da würde ich mir wünschen, dass Apple das mal ordentlich in die Hand nimmt wieder, weil sie haben da ja auch in der letzten Zeit gar nichts gemacht, außer so, ja, wir haben Ventilatoren hinzugefügt als Kategorie, ja, super. Also so, ansonsten nix. Ja. Also da kann man noch, und klingeln und das Video dann anzeigen, wow, aber ansonsten halt diese Intercom-Aktion, da bin ich auch mal gespannt, wie viele das benutzen, aber gut. So, so jetzt Thorsten.
Ja, also ich habe wirklich aus Entwicklersicht so ein paar Wünsche aufgeschrieben, klar, weil es ja auch unsere Entwicklerkonferenz. Die Integration von Buddybuild. 2017 hat Apple Buddybuild gekauft und das war so ein CI/CD Build-Pipeline-Tool mit Crash-Analyse automatisch integriert. Also es war ein sehr gutes Tool, wo du sehr einfach solche Build-Automatisierungsprozesse machen konntest, und du hast einen sehr ausführlichen Crash-Report mit Bildern des Absturzes und sogar, wenn der Benutzer es zulässt, dass du eine Videoaufzeichnung hast, ein paar Sekunden bevor die App abstürzt, damit du sehen kannst, wie interagiert der User mit deiner App. Und das war echt ein super cooles Feature, und das wünsche ich mir, dass die mehr von dem damaligen Buddybuild in Xcode integrieren. Das wäre eine schöne Sache.
Ja, also generell finde ich auch, da können sie noch einiges machen. Vor allem, wenn sie ja eigentlich schon Know-how einkaufen. Ich meine, das mit dem Video, weiß ich nicht, wie sich das mit ihrem Datenschutz beißt.
Das wollte ich gerade sagen. Das
aber ist, da muss man natürlich sagen, für Testflight-Nutzer könnte man das, finde ich, schon machen. Also wenn die Leute dann aktiv zu Testflight zustimmen, das ist ja jetzt auch so, wenn ich Testflight-Nutzer bin, kann ich zwar die eigentlichen Crash-Reports deaktiviert haben, das gilt dann aber nicht für Testflight-Apps. Ne, Testflights App senden die dann trotzdem. Dem stimmst du ja dann aktiv zu. Und dafür finde ich es dann, wenn man das natürlich deutlich macht, finde ich das dann je nachdem eine gute Sache, wenn man Testflight regelmäßig benutzt.
Ja, also Videos ist immer schwierig, weil Privacy ein kompliziertes Thema ist. Was wird da aufgezeichnet? Was ist, wenn Push-Mitteilungen oder Erinnerungen reinkommen oder du halt eben irgendwelche Daten letzten Endes in dem UI drinstehen hast, die du nicht unbedingt gerade zeigen möchtest? Also das ist ein schwieriges Thema. Da gibt es auch andere Anbieter, die sowas anbieten. Da gab es auch mal so einen Skandal, dass das bei ein, zwei größeren Anbietern irgendwie auch in Release-Apps rausgerutscht war, dass sie diese Videos aufgezeichnet haben. Da ist Apple vorsichtig geworden.
Also ja gut, das stimmt, das kann natürlich sein, ja.
Dass sie das tun werden. Aber prinzipiell stimme ich zu, das hat natürlich auch große Vorteile, wenn man es ordentlich macht. Und das macht Apple dann bestimmt, wenn sie es einbauen wollen. Dann werden sie es ordentlich machen, wie immer. Ne? Also, wenn schon, denn schon. Aber ansonsten, ja, ne? Also in dem Bereich kann sich noch einiges verbessern. Es gibt ja viele Leute, die gerade hier Build-Tools Verbesserungsbedarf sehen. Und das wäre natürlich schön, wenn es da ein paar Fortschritte gibt. Gerade weil sie gekauft haben, bietet sich das ja jetzt an.
Also ich finde, ich habe jetzt mal bei meiner eigenen App mit Xcode Server halt gearbeitet und dann mal diese Bots benutzt. Das funktioniert auch ganz gut und du kriegst auch eine coole Auswertung. Hast du Warnings reduziert oder sind sie größer geworden? Wie viele Tests haben natürlich gefailt? Und dann macht er auch Screenshots davon, wenn du UI-Tests machst, ne? Wo das gefailt ist, dass du relativ gut siehst, warum und wann und sowas. Da bin ich schon recht zufrieden. Das scheint deutlich besser zu laufen als am Anfang, wo ich das mal getestet habe. Da lief das nämlich katastrophal. Und da ist fast jeder dritte UI-Test gerade schief gegangen, weil der Simulator so kacke lief. Das ist schon deutlich besser geworden. Aber ja, Verbesserungspotenzial wäre schon da. Also da wäre schon, ja. Da ist schon noch Luft nach oben. Also das ist ein netter Anfang, aber da haben sie auch schon lange nichts gemacht. Also da könnten sie schon deutlich mal dran schrauben, ja. Für die Entwickler. Jo. Damit du eben nicht so viele externe Firmen beauftragen musst, sondern vielleicht einfach deinen M1 Mac Mini kaufst als Unternehmen und dabei lässt du das dann drauf laufen und gut ist.
Hm.
Ne? Dann gibst du ja auch weniger Daten aus der Hand. Falsch ist das ja nicht.
Ne? Ja, richtig. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir machen weiter, sonst kriegen wir die Liste nicht durch. Das nächste ist, also mein erster Punkt ist ein, glaube ich, schon bekanntes Thema. Wir haben hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und zwar FaceTime-Screen-Sharing wünsche ich mir natürlich händeringend. In gewisser Weise könnte man sogar sagen, auch Group-FaceTime, allgemein FaceTime-Verbesserungen könnte ich eigentlich sogar noch sagen. Weil Screensharing ist einfach dringend notwendig, dass das kommt. Das hat hoffentlich Apple jetzt auch gemerkt im vergangenen Jahr. Und jetzt hatten sie wahrscheinlich auch genug Zeit, das zu integrieren. Wohlgemerkt, sie haben es in macOS und in iOS drin. Sie haben ja Screensharing für den Support unter iOS zum Beispiel drin. Und im Mac gibt es das ja sowieso, nur halt eben nicht in FaceTime momentan. Sie müssten das ja eigentlich bloß dran dängeln. Ne? Und ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig aufwendig ist.
Mhm.
Das würde ich jetzt mal erwarten.
Ja, das
grundsätzlich, ist großartig. Grundsätzlich würde ich mir aber auch halt eben allgemeine Verbesserungen wünschen. Also dieses Gezappel von Group FaceTime und diese komischen viereckigen Kacheln, die du nicht groß machen kannst, wenn nachher dann doch nur noch zwei drin sind oder so, das ist ja alles irgendwie nicht richtig zu Ende gedacht.
Ne? Ja, vor allem auf den Macs, ne? Also auf dem iPad. Auf dem iPhone ist das noch so, da kriegst du ja maximal zwei groß drin, aber auch da ist das Blöde, wenn du hinterher dann nur noch zu zweit bist, dann bleibt die Kachel viereckig. Du hast keine Chance, du musst einen neuen Anruf starten.
Mhm.
Und das finde ich ist schon alles ein bisschen, kannst du auf einen konzentrieren, aber der ist dann ja auch nur viereckig. Und also das ist schon, war eine nette Idee, aber das kann man besser machen. Ich glaube, diese Spielerei mit den Movable Frames, das muss nicht sein.
Da gab es ja immerhin schon den Schalter, dass man das abschalten kann. Da haben sie ja schon realisiert, dass den Leuten das auf den Zeiger geht.
Ja, also allgemein, das sollte man besser machen. Auch so ist das manchmal etwas unzuverlässig, finde ich, ein bisschen FaceTime. Also da könnte man auch noch mal drüber gucken. Zum Beispiel auch die Mehrfach-FaceTime-Anrufe gehen nur noch mit Video. Du kannst keinen Audio-Call reinmachen. Du rufst die Leute automatisch mit Video an. Die können dann zwar das Video deaktivieren, aber du behältst natürlich diese behämmerten Bubbles.
Mhm.
Und das ist auch so ein Ding, was seit diesem Bug, den sie hatten, nie korrigiert wurde ordentlich. Vorher ging das nämlich. Da konntest du einfach nur einen normalen FaceTime-Group-Call in Audio machen. So, das finde ich schon ein bisschen schade. Also da, wie gesagt, da ist für mich noch deutlich Luft nach oben bei FaceTime. Und ich hoffe, das haben sie realisiert in der Zeit.
Ne? Ja, also da spekuliere ich jetzt aber mal drauf. Man denke auch an letzte Episode, was hier Tim Cook gesagt hatte.
Ja.
Also ist schon schön, dass ihm FaceTime so im Nachhinein noch eingefallen ist, aber ne, Prio 1 ist es für ihn im Kopf nicht gewesen. Und das
ja, komisch, aber auf der anderen Seite stimmt mich das auch ein bisschen ängstlich, weil wenn das nicht so im Kopf war, weiß ich nicht, ob es Thema war.
Ja, also er scheint es nicht zur Chefsache gemacht zu haben, sonst hätte er wahrscheinlich dran gedacht. Ne? Aber das kann natürlich trotzdem sein, dass Craig dann hingekommen ist und gesagt hat, das ist ein Scheiß. Komm, lass mal was Ordentliches machen.
Ne? Vor allem, weil ich jetzt mal frech behaupte, so viel Aufwand ist es nicht, das da rein zu dengeln, gerade Screensharing. Und weil du sagst ja, da ist ja schon, wie du schon gesagt hast, da ist ja alles da. Und dann wird Craig vielleicht gesagt haben, ey, jetzt macht er mal einen Button hin und baut das da ein, Leute. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja. Ne? Also wenn das nicht zur letztjährigen WWDC schon Thema war, ne? Dann weiß ich es auch nicht. Ne? Also das ist ja ganz klar so gewesen, dass sie ihre eigenen Technologien nicht benutzen konnten, hier Dogfooding, ne? Und stattdessen dann auf WebEx ausweichen mussten. Ne? Das ist nicht das, wo man bei Apple innovatives Dogfooding sich vorstellen würde.
Nee, das stimmt. Also schon allgemein halt schade, ne? Also ja. Muss man schon so sehen.
Richtig.
Ja, da mein nächster Punkt auch FaceTime und Screensharing gewesen wäre, ist Thorsten erstmal wieder dran und bitte.
Ja, genau. Also native Integration von technischem Tracking. Wir brauchen ja für unsere Apps immer gute Informationen, welche Features oder welche Wege der Kunde innerhalb der App macht, damit wir Sachen weiterentwickeln können oder auch Features sehen, die gar nicht genutzt werden. Und im Moment ist das immer sehr heikel, was Datenschutz betrifft. Man muss in der Regel dann immer mit Drittanbietern arbeiten. Und da wünsche ich mir einfach wirklich natives Tracking, dass Apple uns da was zur Verfügung stellt, um dass auch die ganze Privacy-Sache geschützt ist. Und Privacy by Design macht Apple ja die ganze Zeit. Von daher wünsche ich mir sowas auch für den Tracking-Bereich.
Wäre ja auch nur eine konsequente Weiterentwicklung, wo sie jetzt mit ATT und diesen Mitteilungsdialogen und so angefangen haben. Ja. Und sie selber eben, wie wir ja auch schon besprochen hatten, diese Technologie selber aktiv nutzen. Ich möchte gerne diese Zufallsrauschgeschichte, die sie da ja mal vorgestellt haben, die da diese hundertprozentige Sicherheit letzten Endes erzeugt, die möchte ich auch nutzen. Ne? Ich möchte auch sagen können, ich habe keine nutzerbezogenen Daten, die ich tracke, weil ich will gar keine nutzerbezogenen Daten tracken, ich will nur statistische Daten haben.
Das ist genau die Sache, also das ist ein Riesending, weil meist wird ja bei Tracking mit Tracking gleichgesetzt, das ist ja nicht ganz so. Natürlich, wenn ich da Unternehmen wie Google dranhänge oder Facebook-Tracking gibt es ja komischerweise auch, wer auch immer sowas verwendet, aber natürlich bei solchen Unternehmen grundsätzlich Skepsis pur. Das ist ja das Problem. Die Unternehmen haben ja kein Vertrauen, was Datenschutz angeht. Aber wenn ich jetzt als einzelner Entwickler, ich habe zum Beispiel kein Tracking in meiner App, weil ich mir das Theater ganz ersparen wollte. Ich hätte es gerne. Ich hätte gerne statistisches Tracking in meiner App, um zu sehen, welche QR-Codes erzeugen die Leute gerne, was scannen sie am meisten. Und damit ich einfach weiß, worauf muss ich mich konzentrieren, wo kann ich vielleicht sogar noch was besser machen. Da interessiert mich ja nicht, was hat der Daniel gemacht, das ist mir völlig egal. Oder was hat Thorsten gemacht, was hat irgendwer anders gemacht. Das ist ja das, was ich überhaupt nicht sehen will, was Daniel meint. Wir wollen überhaupt keine persönlichen Daten haben. Ja, mir ist ja egal, ob der Nutzer männlich, weiblich oder divers ist, das interessiert ja überhaupt nicht. Wichtig ist ja, was wird meist genutzt und worauf legt man den Fokus. Und dafür ist ja das statistische Tracking. Das ist ja eben unbezogen auf die Person. Das ist ja das Wichtige. Und das wäre schon cool, wenn man dann ein datenschutztechnisch sicheres Tool hat, sag ich mal. sagen, ja, von Apple, das, weil Apple ja auch das Vertrauen hat von den meisten und genau deswegen ist es so interessant.
Ja, genau. Das Problem dabei ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob Apple uns das liefern wird, das Krux von so einem Tracking-System, klar, auf der einen Seite das, was wir gerade gesagt haben, Privacy und DSGVO, konsistentes Tracken von Informationen halt eben, die nicht nutzerbezogen sind, aber das Wesentliche von diesen Diensten ist natürlich noch das Auswerten und da steckt eine Menge Arbeit drin, diese Daten per Number Crunching dann letzten Endes auszuwerten und der Graphen anzuzeigen. Ich weiß nicht, ob sie für andere Leute, obwohl, naja, gut, doch, wenn sie es sowieso selber schon für sich gebaut haben, vielleicht
brauchen sie ja nur Rechenleistung.
Liegt es also gar nicht so fern.
Ja.
Gut, also ich möchte nicht Nein sagen, ich will das auch.
Ja, ja, das wäre großartig, wenn es kommt.
Mhm. Ja, was auch großartig wäre, hatten wir eben schon angesprochen. Ich würde mich also freuen, wenn es zu WWDC eine AR-VR-Ankündigung gäbe und wenn es also dann da viele schöne neue Themen zu besprechen gäbe.
Ja.
Würde mir irgendwie Spaß machen, glaube ich, dieses Jahr da irgendwie mal so was Großes Neues zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es bekommen werden, aber man darf ja seine Wünsche frei formulieren.
Genau, das würde etwas Klarheit in diese ganze Diskussion bringen.
Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Ja, ich würde mir noch einen Dark Mode wünschen. Bin ich drauf gekommen, weil ich das mal irgendwo. Ach, Night Mode wünschen. Dann hatte ich schon irgendwo gelesen. Erst hätte ich da so gar nicht dran gedacht. Aber mit Hinblick auch auf dieses Belkin Super Fast Charge, keine Ahnung, 3-in-1-Ding, was wir mal besprochen hatten, was ich mir noch kaufen will, da hängt ja das iPhone mit MagSafe so quasi hochkant dran oder man kann es auch schräg hin tun. Und das würde ja auf dem Nachttisch stehen. Und da wäre ja ein iPhone, was sehr dunkel gedimmt ist, also gerade die OLED-Displays, darum geht es ja, und dann Informationen anzeigt, damit ich keinen Wecker habe für die Uhr. Sehr interessant. Quasi das, was die Apple Watch halb macht, aber nicht so richtig, weil du musst immer auf den Tisch schauen, damit es angeht.
Ja, das ist irgendwie konfus. Das habe ich sogar damals nicht verstanden, als sie das angekündigt haben. Und ich verstehe es erst recht nicht, seitdem das Always-On-Display auf den Uhren drauf ist. Ich habe ja hier so eine, ne? Und hätte dann ja erwartet, dass das dann auch anbleibt. Aber nein, tut's nicht.
Es geht auch nicht, wenn man die schräg macht, so im
Nein.
Schrägmod,
ja. Also ich habe ja diesen super teuren Stand von Apple, den keiner mehr in Erinnerung hat, dass es ihn überhaupt noch gibt.
Diesen Teller von der Apple Watch, ja.
Genau, ne? Diesen 100-Euro-Teller mit dem Kunstleder drauf. Irgendwann einmal gekauft. Und also wenn das da nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also sowas würde ich mir halt wünschen, wenn ich eine ganz coole Anwendung. Also ganz coole Anwendung.
Ja, genau. Mhm, hätte ich ja sehr gerne. Also gerne auch bei beidem, iPhone
ja
und Apple Watch, sodass man das also auch dann irgendwie, was weiß ich, was auf Reisen oder so dann auch mit dem iPhone machen kann. Also beides gleichzeitig brauche ich ja nicht. Da wäre jetzt, wäre schon schön, wenn es auf beiden kommt,
ja.
Dass man es auch anlassen kann. Ja. Vor allen Dingen möchte ich halt eben keinen Wecker haben. Das hatte ich eben im Vorgespräch noch gesagt. Also ich möchte nicht noch so einen dicken Wecker mit einer LED-Uhranzeige daneben stellen müssen, obwohl meine Watch und mein Phone das eigentlich zeigen können. Sie blenden es nur dauernd aus.
Hm. Ja. So. Schon schade.
Richtig.
Ja, dann nächster Wunsch. Ich wünsche mir so ein bisschen die Weiterentwicklung von iOS und iPadOS Richtung autarkes System, dass man einen externen Monitor anschließen kann und sein iPhone praktisch direkt an den Dock anschließt und arbeiten kann, ganz normal, als wäre es eine feste Station. Also sowas wünsche ich mir. Oder halt auch so wie Sidecar, dass du praktisch nicht vom Mac aufs iPad deine Darstellung hast, sondern auch umgekehrt, dass du zum Beispiel deine ganzen Inhalte vom iPad auf einen anderen Monitor schieben kannst. Mhm. Sowas wäre schön. Also die konsequente Weiterentwicklung Richtung Desktop-System, dass man das zumindest als Ersatz kurzfristig nutzen kann. Das wäre eine schöne Sache.
Ja, genau. Ich hatte genau dasselbe aufgeschrieben, liegt halt eben einfach so auf der Hand. Da ist ja jetzt seit längerer Zeit irgendwie zwar mit iPadOS so ein bisschen was angekündigt worden, aber so im großen Stile ja auch noch nichts geliefert worden. Also jetzt sowas wie externer Monitor-Support oder sowas. Klar, Tastatur und Maus haben wir bekommen, das war naheliegend, das war so das schnell zu machende.
Es gibt ja externen Monitor-Support, aber nur
aber das ist doch kein Support.
Ja, das ist nur, du hast nur eine zweite Anzeige.
Ja, aber ja, was will ich denn damit?
Ja, ist nicht vernünftig, genau.
Ja.
Da sind wir Sie haben mit Maus und Tastatur-Support so das schnellste, billigste mal eben dahingeschoben, damit sich das wenigstens ein bisschen unterscheidet, das iPadOS. Und ansonsten haben sie es gelassen, aber haben sie ja mit diesem ganzen, was in iOS schon integriert ist, mit den einzelnen Szenen, dass das ja keine einzelnen Windows mehr sind, sondern es gibt ja dieses Scene mittlerweile schon länger in iOS, dass man halt quasi auch die App zweimal nebeneinander haben kann und sowas. Ne? Da ist ja schon alles eigentlich vorbereitet, dass du auch mehrere Monitore wunderbar haben kannst. Du brauchst nur noch ordentlich Unterstützung. Und das finde ich halt schade. Ne? Also das vor allem auch mit dem Hintergrund zu dem, was ihr letztes Mal gesagt habt, wenn das neue iPad kommt und eventuell Thunderbolt-Support mitbringt oder einen M1 oder wenn er auch A14X heißt, wie auch immer. Ne? Also gerade dann würde ich mir ja wünschen, dass da mehr kommt.
Genau.
Als das bisschen.
Sagen wir es ganz einfach. Ich möchte das als Mac-Ersatz benutzen können. Ja, also ja,
genau.
Ich kann das jetzt zwar nicht in allen Use Cases machen, aber ich möchte einfach mehr Use Cases haben, in denen ich das iPad so benutzen kann wie meinen Mac momentan. Zum Beispiel jetzt genau diese Situation, wo wir uns hier gerade befinden. Ich habe hier meinen M1 Mac vor mir stehen. Ich habe einen externen Monitor angeklemmt, wo ich euch auf Zoom drauf sehe. Dann habe ich hier meine QuickTime-Aufzeichnung laufen. Ich habe mein Pages-Dokument hier. Ich habe einen Browser offen im Hintergrund. Und dafür brauche ich halt eben A, ein ordentliches Fenstersystem, weil dann, ich kann das ja nicht alles so nebeneinander schieben. Das geht ja nicht. Und also erstens geht es technisch nicht und zweitens macht auch keinen Sinn, weil es zu klein wird. Und letzten Endes habe ich auch nicht den Support für den externen Monitor. Ne? Und dann habe ich dann da so ein kleines 4:3 Ausschnittchen von dem Bildschirm, den ich auf dem iPad selbst habe. Das bringt mich ja nicht weiter. Ne? Also das muss einfach vollwertiger externer Monitor-Support werden. Ansonsten ist das kein ordentliches iPadOS.
Ne? Ja, definitiv. Also finde ich auch.
Ja, und noch ein Thema, wo ich jetzt, seitdem wir die Podcasts hier am Aufnehmen sind, auch immer wieder so ein bisschen was dran rumeiere, das ist, wenn ich versuche, externe Devices anzuschließen, ein externes Mikrofon zum Beispiel. Das ist erstaunlich schwierig, wenn man hier so ein USB-fähiges Prosumer-Mikrofon hat, was quasi Ein- und Ausgang leisten kann. Also wir haben ja hier unsere Kopfhörer quasi als Monitor dann an dieser Buchse angeschlossen von dem Mikrofon, damit wir uns selber im Kopfhörer hören können und halt eben die anderen wird das da zusammengemischt und dafür gibt es natürlich einen Ausgang entsprechend, der dann per USB, also als Ausgangsziel von macOS versorgt werden kann. Und es gibt halt eben einen Eingang. Und bei macOS kann ich die wunderschön separat einstellen. Ne? Ich kann also auch nur den Mikrofoneingang benutzen, aber den Ausgang auf den normalen Lautsprecher legen oder sowas bei macOS zum Beispiel. Das kann ich bei iOS überhaupt nicht. Ne? Wenn ich ein Gerät anstecke, dann ist alles da drauf gelegt. Und wenn ich jetzt gerade überhaupt keinen Kopfhörer dabei habe, dann höre ich halt eben nichts, weil er einfach standardmäßig den Ausgang jetzt da drauf gelegt hat. Ne? Und bei den Mikrofonen ist dann ja quasi noch so eine Pseudo-Integration drin, weil die funktionieren halt eben, wenn du sie einsteckst, aber kannst halt eben nichts einstellen. Aber bei einer Webcam ist es dann vorbei. Hab da mal versucht, eine Webcam anzustecken an ein iPad. Nee. Keine Chance. Also das wird überhaupt nicht erkannt. Ich vermute mal, dass es da überhaupt keinen Support für gibt. Und das ist halt eben auch so eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt hier an einem Schreibtisch arbeiten möchte, dann möchte ich auch ein externes Gerät anstecken und nutzen können. Und das sind halt eben alles so Sachen, die müssen jetzt noch kommen. Ne? Und das also zumindest für iPadOS kommen. Ich wünsche mir da halt eben einfach letzten Endes eine breite Funktionalität. Ich frage mich dann immer, ob ich mir letzten Endes nicht macOS wünsche. Aber das ist dann jetzt ein anderes Thema, das machen wir jetzt hier nicht auf.
Nee, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Das muss so ein Switcher irgendwann ein bisschen werden. Also das iPad muss eigentlich switchen können zwischen den Desktops, sag ich jetzt mal. Ne? Also auf dem reinen iPad brauchst du halt, da macht macOS in meinen Augen immer noch nicht so viel Sinn. Beim 12,9 kann man jetzt sagen, naja, ein MacBook Air ist jetzt auch nicht viel größer. Da könnte man damit noch arbeiten. Aber weil es gibt ja auch ein kleineres, da wird das dann schon schwieriger. Aber generell spätestens, wenn ich einen 5K-Monitor anschließe, das ist ja das Fenstersystem von iOS ein Scherz. Dass ich da dann zwei Apps so riesig groß, ich meine, das kann macOS ja auch, dieses Vollbild mit zwei Apps nebeneinander, benutze ich nie, ist total kacke.
Ja, aber ich kann das ja noch nicht mal auf dem zweiten Monitor eben überhaupt positionieren. Das ist ja genau der Punkt momentan. Ne, also im Auge kann ich das gar nicht brauchen. Ich bekomme ja einfach nur ein 1:1 Mirror, solange nicht die App, die ich gerade benutze, einen Sekundärmonitor explizit ansteuern kann. Aber das machen die meisten nicht und deswegen funktioniert das auch alles nicht.
Der nutzt ja auch keiner so. Ja. Das ist auch kacke so. Also also das wäre schön.
Viel zu tun.
Ich habe noch eine ganz kleine Wunschsache. MagSafe wurde so riesig angekündigt und mit NFC drin und was es nicht alles kann. Und diese MagSafe Pucks haben ja auch NFC drin, genau wie die Hüllen, damit sie identifiziert werden können. Und ich würde mir wünschen, dass man über die Pucks mal eine Automation auslösen könnte. Denn wenn ich zum Beispiel das Ding am Nachttisch anlege, dann möchte ich eine Automation auslösen. Aber wenn ich es zum Beispiel hier am Schreibtisch mache, nicht. Das wären so Sachen oder im Auto, ne, wenn ich so eine K-Halterung habe, ne, dass er dann meine Playlist im Auto spielt oder wenn es, da kommen wir gleich zu, es gibt ja noch neues Zubehör von Belkin, dann an meinem Fitnessgerät anschließe, dann möchte ich das machen. Das würde ich mir wünschen, dass dieser NFC-Chip nicht nur dafür genutzt wird, zu sagen, hey, du hast eine blaue Hülle angesteckt, oh, das Wallet ist dran. Ja, wow, danke. Ja, also da würde ich mir wünschen, da könnte man mehr machen.
Ja. Das liegt ja gar nicht so fern. Würde ich mich nicht wundern, wenn das jetzt nachgezogen wird. Gerade als Trigger.
Ja, genau.
Ja, ich wünsche mir noch für das iPad, iPad OS, dass die Widgets noch mehr ausgebaut werden, dass du dass du halt mehrere auf deinem Homescreen installieren kannst oder auch mehrere Seiten hast mit verschiedenen Widgets. Das wäre eine schöne Sache.
Ja, das wäre großartig, ja. Also das finde ich ja eh schon schade, dass das beim iPadOS irgendwie nur in dieser Leiste ging, geht bis heute. Aber auf dem iPhone kann es überall positionieren. Das hat auch niemand verstanden, was Apple sich dabei gedacht hat. Also das kam ja relativ zeitnah nach der WWDC mit iOS 14, wo ich alle gedacht haben, was soll das denn?
Ja, vor allen Dingen habe ich immer gedacht, das muss ein Bug sein. Das kann doch nicht sein, dass sie das angekündigt haben und dann kommt das auf den iPads nicht.
Ja, Moment, auf dem iPads haben sie es so nie angekündigt. Sie haben das mit dem nur auf dem Homescreen, nur auf dem iPhone. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht der Ernst sein. Ja, da gibt es unterschiedliche Größen oder so. Ja, nee, aber auf dem iPad, da hast du leider nur diese einen Streifen. Da habe ich mir gedacht, das ist doch nicht euer Ernst, das ist doch Quatsch. Naja. Also da könnten sie noch deutlich was machen, ja.
Mhm. Das ist schon so ein bisschen komisch manchmal. Mal ist es iOS quasi alles und es gibt halt eben Support überall und dann gibt es mal so komische Unterscheidungen. Aber das haben sie damals auch schon gemacht. Ne? Dafür musste es nicht iPadOS heißen, dass er halt eben mal irgendwelche Sachen nicht bekommt und dann oder andersrum mit Picture-in-Picture und so. Ne? Das hatten wir ja auch lange, dass das iPhone das nicht konnte. Ja, gut. In dem Sinne lässt sich da auch noch was verbessern. Ja gut, und eine Sache hatte ich ja eben noch aufgeschrieben, als wir über Xcode gesprochen haben. Denn da haben wir uns jetzt auch oft genug schon drüber aufgeregt, wie groß Xcode geworden ist. Ein bisschen was, eine innovative Ankündigung für diese WWDC fände ich, wenn sie sagen würden, sie haben das überarbeitet, wie Xcode ausgeliefert wird und dass das nicht mehr in so einem fetten Installer kommt.
Ja, das wäre traumhaft.
Ja. Bin mir nicht ganz sicher, wie sie es wirklich sinnvoll verkleinern können und was da jetzt der Bloat in Xcode selber letzten Endes ist. Dafür müsste man sich das jetzt mal genauer anschauen. Aber ich stelle mir zum Beispiel mal sowas wie Nachladen von bedarfsorientierten Teilen an. Also wenn ich jetzt irgendwie hier ne, das sind ja zum Beispiel so Komponenten für OpenGL und 3D-Entwicklung und solche Geschichten zum Beispiel drin, die ich jetzt standardmäßig nicht brauche. Ne? Und ich glaube, das brauchen zum Beispiel viele Leute standardmäßig nicht. Kann man sowas dann nicht einfach on-demand installieren? Ne? So als nachinstallierbare Pakete zum Beispiel. Ne, solche Geschichten. Ich hoffe, das haben sie sich jetzt, wo sie die Größe haben, sukzessive wachsen sehen in der letzten Zeit, angefangen nachzudenken, denn das wäre natürlich traurig, wenn das jetzt noch einfach so weitergeht. Nur wenn jetzt noch AR, VR dazukommt, dann hast du gleich wieder 5 GB drauf. Und,
ja, ja, also ich glaube, wo sind wir? Bei 11 GB runterladen, ne? Und bei 25 installiert oder sowas, ne?
Ja.
Und hast ja auch noch keinen zusätzlichen iOS-Simulator installiert mit einer alten Version und auch noch keine Caching-Daten und alles da drauf, ne? Also genau. Da, also bist du ja bei 30 GB, wenn Xcode da drauf ist, und das ist schon echt brutal, finde ich. Da könnten sie wirklich was machen. Vor allem, ja gut, vielleicht überraschen sie uns. Vielleicht haben sie gesagt, haben einen Großteil neu geschrieben, läuft jetzt auch auf dem iPad und
Oh, das ist jetzt wieder so ein Thema, was du
noch. Ja, ja, nein, das machen wir jetzt nicht auf, aber ja, also da könnte man auf jeden Fall, Xcode könnte deutlich abnehmen, weil die Zukunft macht es ja immer nur noch mehr, also immer noch dicker, das wird ja immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ne? Sie hatten das ja mal deutlich verschlankt, ich glaube sogar ein Jahr davor, bevor jetzt die M1 Max kam, also die Silicon, und das Ding so geplatzt ist. Und oder 2 Jahre davor, da ist das deutlich kleiner geworden. Da haben sich alle gefreut. Und dann haben sie jetzt gesagt, aha, M1 Support, zack, 11 GB. Ich bin nein. Ja, so, und das ist schon ein bisschen doof.
Ja. Zählt sich halt eben, also der addiert sich langsam zusammen. Ne? Das ist einfach wahnsinnig viele Schnittstellen, die sie da in der letzten Zeit gebracht haben. Und allein schon die Symbole von iOS, wenn die erzeugt werden, was ja quasi mehr oder weniger nur so eine Abbildung von den aufrufbaren APIs ist. Das ist so viel geworden, das sind ja schon Gigabyte-mäßig Texte.
Ne? Ja, ja, deswegen, auch. Also das platzt ja alles immens. Ne?
Genau.
So kann es ja keiner, wenn du 6 Test-Devices hast, dann ist dein Mac voll mit den Symbolen. Ne? Ja. Also dann also man muss ja schon bald so zu 2 Terabyte oder 4 Terabyte Version deines Macs greifen, damit du dann wenigstens entwickeln kannst.
Mhm.
Also da darfst du keine volle iCloud haben. Dann wird es schwierig.
Ja. Ja, genau.
Ja gut, glaube, dann haben wir es mit den Wünschen.
Mhm.
Und kommen aber zu auch was Passendem, wenn wir schon gerade bei Festplatten sind und abspeichern. Und zwar heute, wo wir aufnehmen, am 31. März, ist der Welt-Backup-Tag. Und wir hatten ja auch schon öfters darüber gesprochen, über Backups und wie wichtig sie sind und wie extrem wir die empfehlen.
Mhm.
Also da sind wir auch, glaube ich, immer noch nicht raus. Ich glaube, das möchte keiner revidieren. Backups sind unglaublich wichtig.
Ja, also. Genau. Hatten wir ja letztlich schon mal noch mal ausführlicher drüber gesprochen. Also macht bitte Time Machine Backups. Nehmt euch einfach eine externe Festplatte, die ihr rumfliegen habt, macht da drauf ein. Oder kauft euch für 60, 70 Euro eine als allererstes. Das ist die einfachste Lösung, wenn nichts anderes da ist. Ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als alles andere. Und ansonsten denkt halt eben auch mal über Lösungen nach, wie NAS, wo man seine Backups mit Time Machine dann drauf machen kann. Oder auch Offsite-Backup wie Backblaze, das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal empfohlen. Und ja, nutzt die Gelegenheit jetzt zu dem Welt-Backup-Tag und macht euch mal Gedanken um eure Backup-Strategie und überlegt euch halt eben, was würde euch abgehen, wenn ihr jetzt einen Datenverlust habt. Ne? Beim iPhone, ja gut, da ist es relativ einfach mit den iCloud-Backups, aber halt eben auch beim Mac oder bei, ja, welche Rechner ihr ansonsten auch benutzt, ne? Sollte alles in irgendeiner Art und Weise strategisch bedacht werden.
Ne? Ja, definitiv, also das finde ich auch. Backups sind wichtig, kümmert euch drum, wenn er sie braucht und nicht habt, ist es zu spät. Da werdet ihr sie zwar machen, aber glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das ist schon Sehr, sehr wichtig.
Ja. So standardmäßig sagt man immer, jeder, der nicht mal irgendwie Daten verloren hat, weiß Backups nicht zu schätzen. Ne? Oder andersrum, Backups lernt man zu schätzen, wenn man mal was verloren hat. Ne? Stimmt, das ist nämlich dann so eine bitterböse Erkenntnis. Und deswegen immer der Rat, tut euch das nicht an, macht direkt ein Backup.
Genau, das ist auf jeden Fall besser, ja.
Ja, gut. So, dann kommen wir noch zur Gerüchteküche. Ein paar Sachen haben wir ja schon vorgezogen, aber ein bisschen ist noch übrig.
Ja, also ganz kurz, glaube ich, nur das Erste, oder? Also das nicht besonders, vor allem, also es war zu dem Zeitpunkt besonders, weil WebKit hat nämlich macOS 12 und iOS 15 geleakt. Da stand das nämlich schon als Versionsnummer drin, bevor die WWDC angekündigt war. Wobei auf der WWDC-Ankündigung jetzt auch nicht iOS 15 und macOS 12 steht, aber man konnte sich ja denken, wie sie heißen. Zumindest bei iOS.
Bei macOS, also.
Genau, bei macOS war es für mich zumindest mehr eine Überraschung, dass man sagt, wir gehen direkt auf 12. Da habe ich schon gedacht, okay, haben sie jetzt das Schema geändert. Und, ja.
Andererseits aber auch konsistent,
ja, ne, absolut.
Wo sie jetzt auf 11 gegangen sind und sie zählen ja jetzt bei iOS und allen anderen Systemen, zählen sie sukzessive jedes Jahr einmal hoch. Warum sollten sie das bei macOS nicht auch machen?
Ja, nein, also so richtig ist das ja. Auf jeden Fall, das war so ein früher Leak und war vielleicht der Commit etwas früh geschoben, weil ich glaube, das war am selben Tag oder einen Tag später oder so.
Ich würde jetzt aber auch nicht zwingend sagen, dass das ein Beweis dafür sein muss. Es macht nur Sinn. Ne? Es muss nicht zwingend ein Beweis dafür sein, dass der WebKit-Entwickler jetzt mehr wusste als wir, weil vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, was kommt nach 11? Ha, 12. Ja, also das heißt ja nicht zwingend, dass er da jetzt...
ja, das stimmt. Das kann natürlich sein, ja. Dass er einfach gezählt hat, ja.
Ja. Aber gut, wie gesagt, fast schon naheliegend, deswegen würde ich das auch mal annehmen, dass es so kommt. Gut, dann ein kleines bisschen was Gerüchterunde hier von Max Weinbach. Der ist mir als Name bisher als Leaker jetzt zumindest nicht wissentlich in Erinnerung geblieben. Der iterierte jetzt hier die, einmal von ihm kamen die Dimensionen von dem AirTag, was ich eben erwähnt hatte. Aber er sagte halt eben auch ein paar Sachen zum iPhone 13, aber im Prinzip alles mehr oder weniger Sachen, die wir schon mal gehört hatten. Das ist dann nur so, man kann das so pseudomäßig als weitere Quelle jetzt mal auffassen, unter der Annahme, dass das nicht dieselbe Quelle ist wie von demjenigen, von dem wir das vorher berichtet hatten. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, Ming-Chi Kuo war das, was wir da vorher hatten.
Ja.
In diesem Fall wird ja also nochmal runtergeleiert. iPhone 13 soll kleineres Notch haben, kleineren Kamerabuckel, wohlgemerkt nicht keinen Kamerabuckel. Das war letztes Mal, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Beziehungsweise da hieß es könnte auch ganz flach werden. Hier heißt es jetzt, der Kamerabuckel bleibt da, wird aber dünner. Weiß nicht, ne, ob das jetzt vertrauenswürdiger ist als das vorher oder nicht. Und dann noch eine nette Farbgeschichte, und zwar soll es eine bronzene Farboption geben dieses Jahr. Gut, ne? Also Bronze könnte ich mir ganz gut vorstellen. Es gibt ja zum Beispiel hier Schreibgeräte aus Bronze und so. Ich liebe die ja vom Visuellen. Großartig. Das könnte ich mir also auch gut vorstellen, mal als iPhone-Gehäuse zu sehen. Würde ich mich wahrscheinlich freuen drüber. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich meine Farbe, glaube ich. Müsste ich mal live sehen, aber ich glaube, meins ist es nicht. Ich weine nur, wenn sie mir dann Blau wieder wegnehmen. Da sind sie ja immer groß drin, ne? Da freut man sich dann endlich mal, was Vernünftiges dabei ist, und dann kommt das weg und dafür machen sie es pink oder so. Da denke ich mir dann immer, ja,
super. Also das wirst du auf jeden Fall loswerden. Also zumindest in der Vergangenheit war das ja so, dass es immer nur eine Special-Farbe gab und dann die paar Standardfarben.
Großartig.
Und unter der Hypothese, dass das dieses Jahr so bleibt, dann hast du dann entweder Bronze als diese Special-Farbe oder es kommt noch eine andere Special-Farbe und Bronze kommt dann als die Metallfarben neu dazu. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass Bronze viele Freunde hat. Deswegen bin ich da nicht so abgeneigt. Ne? Das meinte ich. Ja. Gut. So.
Die AirTags hatten wir ja schon.
Ja, genau.
Ja. Ja, ansonsten soll, ich hatte es nicht aufgeschrieben, aber ich hatte es nur gelesen, und zwar Apple soll eine, wie, aber wie man das Wort jetzt ausspricht,
ruggedized
Version der Apple Watch für 2021 nachdenken. Damit ist, glaube ich, so eine Outdoor-Variante gemeint, glaube ich einfach. Ne?
Also ja,
so eine
richtig.
Deutlich robusterte. Ich wollte gerade robusterte sagen, das ist auch ein schönes Wort. robustere. Und
ja, ich weiß das gar nicht zu übersetzen, deswegen habe ich ruggedized abgetippt.
Ich kann es jetzt auch nicht übersetzen.
Ich also, kann es gerade gar nicht sagen, wie
aber das es geht, in es Deutsch geht um heißt. So eine Outdoor-Variante, die halt genau. deutlich ja, stabiler ist, deutlich robuster gegenüber Stürzen, Stößen, Wasser etc.
Ja,
genau. Ja, und natürlich dann auch nicht so schnell verkratzt, weil wenn du schon damit irgendwie wandern gehst, klettern, keine Ahnung, und du hast bei jedem Ding direkt sofort vor dem miesen Kratzer drin, dann ist das nicht wirklich sinnig. Also ja, da müssen sie schon was machen. Ich finde eine interessante Idee an sich. Würde das Line-Up auch tatsächlich ein bisschen verändern. Ich weiß aber zum einen nicht, ob das was für Apple ist, weil ich glaube, sie müssten das Gehäuse relativ anpassen. Du kannst das nicht so dünn, schmal lassen, wie es jetzt ist. Das wird schwierig. Hm. Also müssten sie schon zumindest irgendwie außen was ein bisschen machen, verpacken, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das dann den Aufwand lohnt.
Es gibt ja andere Anbieter, die so Hüllen anbieten. Ne, die, genau. die dafür da sind, ne, dass man das quasi schützen kann davor. Der Artikel, wo ich das her habe, der kolportierte halt eben einfach, dass sie das dann fest integrieren würden. Also das kannst du im Prinzip eigentlich schon mit dem Gehäuse machen. Du machst halt eben dann einfach so außen so Schutzkram drauf. Ne? Und dann halt eben so dicke Gummirahmen und so Kram. Das sieht halt eben dann, also ich weiß nicht, ob jetzt Apple dann da nicht innovativer sein möchte, als einfach nur so Gummirahmen drauf zu knüppeln, aber naja, potenziell bleibt ihnen da, glaube ich, viel Freiheit in diese Richtung gehen zu können. Aber im Allgemeinen wollte ich eigentlich auch noch gesagt haben, als ich drüber nachdachte, dachte ich mir so, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass so im Prinzip mal ein bisschen was passieren könnte mit der Apple Watch? Also so jetzt seit Jahren im Prinzip eigentlich dasselbe Design. Ja, okay, es gab diese Überarbeitung mit dem abgerundeten Gehäuse und den größeren Displays. Aber so ein bisschen irgendwie Feuer würde ich mir bei den Apple Watches vielleicht auch mal nochmal wünschen.
Ne, gut, die Apple Watch könnte ja auch im iPhone 5 Design kommen mit den harten Kanten.
Zum Beispiel.
Das könnte man machen, natürlich. Wäre so ein bisschen ins Line-Up passender. Mhm. Ehrlich gesagt, also ne, wenn man jetzt die anderen Produkte nimmt, iPad, iPhone, MacBook, ne, die haben ja jetzt nun mal alle scharfe, also keine runden Gehäuse mehr. Mhm. Das könnte man schon machen. Ansonsten ist halt die Frage, welche große Innovation will ich haben? Ne? Die Krone und den Knopf, das bleibt. Und ganz ehrlich, an den Armbändern möchte ich nicht geschraubt haben, weil ich bin ehrlich gesagt sehr stolz auf Apple, dass sie die Verbindung so gleich gelassen haben. Weil ich hatte am Anfang bei der allerersten Apple Watch echt Schiss, dass sie das als Cash-Cow nehmen und sagen, wir machen für jede Apple Watch ein neues Schloss. Da hatte ich am Anfang echt Schiss drum. Deswegen hatte ich mir auch bei der ersten Apple Watch kein einziges Armband gekauft, weil die auch sauteuer waren. Und habe mir gedacht, hier, ne, ihr bringt die zweite raus, dann hat die eine andere Verbindung. Ne, und sagt, ja, dann kannst du neu kaufen. Dann habe ich gesagt, nee. Und das haben sie ja bewiesen. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr gut, dass sie das so machen. Das finde ich ist ein riesiger Vorteil der Apple Watch, finde ich, dass diese Verbänder nämlich über Generationen funktionieren. Diese Zukunftsträchtigkeit.
Wobei die schon so ein bisschen so designt sind, dass die nicht wirklich für ewig halten. Also ich kann mich daran erinnern, mal ein Lederarmband, verschiedenste Lederarmbänder hier in der Familie gesehen zu haben. Und die haben halt eben jahrelang gehalten. Und wenn ich mir meine Glieder-Lederarmbänder von Apple, wo ich zwei oder drei, glaube ich, von gekauft habe, anschaue, die werden halt eben immer irgendwie, da gehen die Ecken kaputt, dann werden die speckig. Und also die halten sich auf jeden Fall bei weitem nicht so gut wie so klassische Lederarmbänder, würde ich jetzt mal gerade sagen.
Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Ist ähnlich wie bei den Metallarmbändern, dieses 500-Euro teure Metallarmband finde ich das auch nicht so, habe ich auch gehört, ist nicht so kratzfest wie von einer guten 200-300-Euro-Uhr. Was natürlich traurig ist, muss man ganz klar sagen. Und auch ein bisschen Armutszeugnis. Aber da ist halt auch die Frage, muss es dann vielleicht nicht unbedingt original Apple sein? Also es gibt ja auch Zubehörhersteller, die sehr gute Qualität liefern. Und da ist halt auch die Frage, ich habe ja ein Limanese-Armband, was nicht original von Apple ist, sondern sogar ganz, ganz billiges. Das hat ewig gehalten und hat irgendwann jetzt mal langsam die Farbe verloren und jetzt eine Öse aufgegangen, die so eine Spitze bildet. Ne? Also das ist dieses Metallarmband mit Magnet, was man so ziehen kann. Mhm. Und das ist großartig gewesen. Das hat 15 Euro gekostet. Ne? So, das hat 3 Jahre gehalten oder sowas. War total großartig. Wenn ich noch will, ich habe es mir leider nicht selber gekauft und so hätte ich es mir direkt nochmal neu bestellt. Wahrscheinlich gibt es einen Hersteller gar nicht mehr. Aber war bei Amazon. Nur, also das war großartig. Ne? Also ich finde, diese extremen Preis, den Apple da nimmt, rechtfertigt sich leider da in vielen Fällen überhaupt nicht. Und das finde ich eher ein bisschen schade. Also wenn ich 400 Euro nur für ein Armband bezahle, dann erwarte ich deutlich mehr, weil andere Hersteller, die so viel nehmen, bieten nun mal mehr, eine bessere Qualität. Das ist schon so. Eine Haltbarkeit. Mm, ja. Das finde ich dann ein bisschen schade. Ne? Immer ja. So. Mal davon abgesehen, dass mir widerstrebt für ein Technik-Gadget, was die Apple Watch immer noch für mich bleibt und ein Fitness-Tracker von mir aus, 600 Euro oder 500 Euro für ein Armband zu bezahlen. Das widerstrebt mir sowieso komplett. Ja. Von den Hermes-Dingern möchte ich gar nicht sprechen. Die sind ja dann in Preischargen. Da kaufe ich ja nicht mal die Apple Watch.
Ja, ja, da bin ich immer noch irritiert, dass sie das immer noch anbieten. Das scheint sich ja zu verkaufen. Ich kann das irgendwie nicht glauben selber, also jetzt persönlich, aber...
Ja, es scheint Leute... Also der Markt scheint da zu sein für so Luxusprodukte, keine Ahnung.
Luxus geht immer.
Genau. Ist aber auch schlecht, weil ich bin sowieso kein Luxussachenkäufer, außer jetzt vielleicht von Apple abgesehen. Aber ansonsten bin ich kein Luxusmarkenkäufer, deswegen bin ich ja sowieso der schlechteste Ansprechpartner. Mhm. Also ich besitze auch keine Ahnung, Burberry, Schal oder wie auch immer diese Marken alle heißen. Und deswegen ist es dann vielleicht auch ein bisschen schlecht, aber es wird seinen Markt geben, scheinbar, sonst hätten sie es ja nicht mehr weitergemacht.
Ja.
Frag mich auch immer, wenn eine Keramik-Apple Watch kauft für 1.000 Euro für so ein Technik-Gadget. Also ich sehe das ja immer als Technik-Gadget, weil die ist nun mal nach einem Jahr ist die alt. Das muss man nun mal so sehen. Die kann man zwar mittlerweile 2 Jahre tragen, das geht ohne Probleme, oder 3. Das geht schon, aber sie ist halt nach einem Jahr überholt. Das ist nun mal so. Und da würde ich halt keine 1.000 Euro für ausgeben, weil so lange lebt die bei mir eh nicht. Für eine richtig gute Uhr, ne, im Umkehrschluss, dafür schon. Das würde ich machen. Aber die hat ja auch einen anderen Zukunftswert, sage ich
jetzt mal. Ja, die hält ja auch länger,
klar. Genau, die hält ja auch was. Aber so eine Apple Watch, das würde ich niemals machen.
Ja, die Uhren, muss man bedenken, das ist Peak-Tech. Ne? Also das, was die da machen mit mechanischen Uhren zum Beispiel, das ist halt eben einfach so das Höchste der Gefühle. Ne? Das wird nicht mehr besser. Das ist jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, so tief bin ich jetzt bei den Uhren nicht drin, wie lange das schon so ist, dass die in dieser Art und Weise gebaut werden. Aber da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, schon fast Jahrhunderten, würde ich fast sagen, gar nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Eher Jahrzehnte wahrscheinlich, ne? Man übertreibt das immer. Aber ne, so diese mechanischen Uhrwerke ist halt eben einfach so eine Perfektion drin. Das kann man dann nur noch mehr Complications machen. Ne? Das ist ja dann diese Anzahl der mechanischen Dinge, die da drin sind und so. Aber wie man die Uhr dann eigentlich konstruiert, das ist eigentlich dasselbe. Ne? Ja. So, und wenn ich die also kaufe und die hat jetzt irgendwie so und so viel Complications und die hat die funktionieren, dann ist das so, ne? Dann kommt da jetzt nicht morgen eine, die dieselben Complications besser hat.
Ne? Ja, das, genau. Also das ist halt einfach so die Sache, ne? Und also ich finde, die hat einfach ihren bisschen stabileren Wert. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt meine Apple Watch von der Serie 1, nee, also nicht, ich habe ja nicht bei Series 1, sondern Series 0, noch nehmen, ja, die will heute kein Mensch haben mehr, ne? So, die ist völlig wertlos, weil, also für mich hat sie einen nostalgischen Wert, weil es mal meine erste Apple Watch, ja, aber die würdest du auch niemals wieder, ich würde die ja niemals freiwillig nochmal anziehen und sagen, oh, die benutze ich nochmal, nein, im Leben nicht. Ja. Mhm. Also, da bist ja gestorben, bis sie hochgefahren ist, ja, und sowas. Also, das steht ja außerhalb jedes Verhältnisses, aber natürlich, die haben eine deutlich längere Halbwertszeit mittlerweile. Ich bin ja auch noch auf der Serie 4. Ja, 4. Es gab jetzt die 5 und die 6. Und ich kann immer noch wunderbar mit meiner 4 leben. Also da fehlt mir jetzt gar nichts. Die ist schnell, die ist gut, die funktioniert. Ja. Wobei Geschwindigkeit immer so eine Sache ist. Wie viele Apps benutzt man so auf der Watch-Diskussion? Hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Aber Sie kann alles, was ich brauche. So, ne? Also es kam ja jetzt bei der 6 nichts, das hatten wir schon, wo ich sage, oh ja, außer U1 wird irgendwann mal wichtiger. Dann wird die 6 nämlich viel interessanter, wobei bis dahin die 7 da ist. Mhm, dann wird es genau. Eher die, aber ne? Ja. Das ist halt immer die Frage. Aber um den Bogen zurückzufinden, für den Luxusmarkt ist Platz, der ist immer da.
Ja,
genau. Da muss man nur mal gucken, was für teure Karossen immer rumfahren. Was siehst du auf der Straße, sehe ich gefühlt manchmal mehr AMG Mercedes als normale Porsches und alles, wo ich immer so denke, so ja, wir reden hier von Krise. Ja, von Krise kann keine Rede sein.
Mhm. Ja?
So ungefähr. Also was jetzt wohl bemerkt, übertrieben gesagt ist, möchte da keinem zu nahe treten. Ich weiß, dass viele es schwer haben in den Zeiten, aber das war jetzt so ironisch gemeint, aber da könnte man immer so dir das Gefühl gewinnen, jeder zweite fährt hier einen dicken Benz, ne, so. Da denke ich mir so, ja, läuft, ne, so, aber deswegen sage ich, der Luxusmarkt, der ist immer da. Das ist, weiß auch nicht.
Ja.
Und darfst du nicht vergessen, ein so ein teures Armband verkauft, du hast 6 andere finanziert, ne, auch mal nicht vergessen. Die sind das ja nicht wert. Also, so.
Ja,
genau. Ich höre jetzt auf. Ja. So.
Also, um es abzuschließen, ich kann mir auch eine Ruggedized-Version von der Uhr vorstellen, wo sie Sport schon so pushen. Würde mich das nicht wundern, wenn sie da auch noch eine Outdoor-Version machen, die ein bisschen was stabiler ist. Würde mich nicht wundern. Im Allgemeinen, wie gesagt, könnte ein bisschen was passieren. Sie könnten ja mal irgendwie noch ein zweites Gehäuse-Design machen oder sowas. irgendwie wär schon lustig. Gut, so, nächstes Thema. 9to5Mac hat auch noch mal die neuen Apple TV Remotes rausgekramt. Im Prinzip eigentlich auch nichts Neues. Wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass scheinbar...
Ach, deswegen kommt mir das so bekannt vor.
Ja, genau.
Er hat gerade so ein Déjà-vu.
Ja, nee, das war schon dasselbe. Scheinbar der dieser Siri-Moniker verschwinden wird und dass die stattdessen Apple TV Remote heißen wird, die neue. Und 9to5Mac hat da jetzt eigentlich nur noch mal das bestätigt und dann noch die internen Versionsnummern genannt, während B439, also das sind diese Hardware-Plattform-Identifier, ne? B439, die alte Apple TV Remote gewesen ist, wäre jetzt B519 die neue. Also es scheint wohl irgendwo, das ist ja dann das, was so in technischen Listen oder sowas, in P-Listen für Konfiguration oder sowas drinsteht, da wird dann oft mit denen gearbeitet. Und wenn das schon so eindeutig ist, dass man die jetzt sehen kann, dann weiß man sich relativ sicher, dass was Neues kommen wird. Aber das hatten wir ja auch schon aufgrund der Texte letzte Woche vermutet. Deutet sich halt eben weiter an. Es kreist, wird eingekreist, dass ein Apple TV ansteht.
Was, ja, genau, das kreist schon seit über einem Jahr rum, ja, von wegen. Also das glaube ich erst, wenn das Ding da ist. Aber was mir noch einfällt, auch ein bisschen zum Thema letztes Mal, was ihr besprochen hattet, ganz kurz nur den Step zurück, ich halte mich nicht lang auf. Ihr hattet ja über Siri gesprochen und dass das keiner benutzt. Und in der Tat ist mir dann so aufgefallen, stimmt, am Anfang habe ich das viel mehr benutzt auf dem Apple TV, aber eigentlich ist Siri da großartig, wenn du Filme suchst oder sowas. Ich finde das ganz, ganz toll. Klappt super und dafür benutze ich es auch noch, aber natürlich nicht so oft. Und jetzt, wo gerade die Fernbedienung nochmal im Spiel ist, fiel mir ein. Das wäre natürlich jetzt saukomisch, wenn sie da Siri einbauen. Ich sage es jetzt extra nicht laut, weil sonst gehen zumindest bei mir die HomePods an. Und weil dann wird es ganz, ganz abstrus, weil dann reagieren bei mir ja noch mehr Geräte. dann labert demnächst meine ganze Wohnung. Das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Das wäre auch schön.
Also ich habe den Eindruck, als wäre diese Siri-Taste auf der Fernbedienung ein Failed-Konzept. Das hatten ja damals ganz viele gleichzeitig gebracht. Ne? Also auch hier Amazon und Google hatten das auf ihren Fernbedienungen ganz, ganz schnell innerhalb von einem Jahr alle drauf. Ich weiß nicht mehr, wer der Erste war, aber ist auch egal. Und letzten Endes, ich benutze das nur, wenn ich eine Suche irgendwo machen will. Und dann versteht Siri mich den Großteil der Zeit falsch. Weil ansonsten bin ich einfach zu faul, diese Fernbedienung in die Hand zu nehmen. Weil die liegt nämlich, wenn ich irgendwas am Gucken bin, nicht in der Hand, sondern auf dem Tisch. Und
ich weiß nicht. Also
bei mir wird diese Remote die verschwindet ständig.
Ja, das
irgendwo ist sie in irgendeiner Ritze von der Couch
und dann sitze ich wieder
so schön tagelang, bis die da ist.
Ja.
Seitdem nutze ich nur noch meine Remote auf dem iPhone
oder
auf
dem iPad. Da drin hätte ich gerne ein U1.
Das wollte ich auch gerade sagen, genau, ein U1. Ja. Also das liegt natürlich daran, dass sie so schön schlank ist und alles, ne, dass sie super verschwindet. Also großartig, finde ich, läuft mit Bluetooth, die hat super Empfang, das funktioniert alles ganz, ganz toll. Bin ich total begeistert. Ich finde auch das Touchpad oben super auf der Taste, auf der Fernbedienung, das ist großartig. Und Siri, wie gesagt, ich finde sie toll, sie versteht mich großartig. Also wenn ich nach einem Film suche, sofort. Ne? Es hat, klappt großartig. Finde ich wirklich toll. Aber man benutzt es halt nicht so mega oft, weil finde ich, weil diese Integration, auch die ganze Idee von Apple in dieses mit dieser TV-App einfach nicht so gefruchtet hat, wie sie das sich gern gewünscht hätte. Es gibt mittlerweile mehr, ne? ARD, ZDF, Mediathek ist ja auch mit einbezogen mittlerweile, zumindest ARD, glaube ich, oder ZDF. Die Idee finde ich immer noch großartig. Ein Suchindex, eine App, gleiches Interface, kannst alles gucken, egal wo. Ne? So, Idee, genial, ganz ehrlich. Ja. Zu Recht sagen natürlich dann auch die Anbieter, brauchen wir eigentlich keine eigenen Apps schreiben, ne? So, kannst ja dann auch argumentieren. Hier ist unser Suchindex, ne? Mach dein Login und lass uns in Ruhe mit App schreiben. Ne? So, kannst ja dann auch machen. Also, das ist wie Einheitswagen beim Rennsport. Da bin ich auch kein Freund von. Ja, dann haben zwar alle dieselbe Chance, aber warum sollst du da noch einen Autonamen draufschreiben? Ne? Der Hersteller sagt ja dann zu Recht, von mir ist da doch nichts drin. Warum soll ich da wieder irgendwie die Schläge kriegen, wenn das Ding nicht ordentlich funktioniert? Das ist halt immer so schwierig.
Ja, das ganze Konzept mit der TV-App, wo du das gerade sagst, finde ich so ein bisschen konfus. Vorher sind sie hingegangen, haben gesagt, hier, Apps sind die Lösung, Apps sind die Zukunft auf tvOS. Und dann kommen sie hin mit der TV-App und sagen, Streams sind die Lösung, während die Leute noch nicht mal angefangen haben, ordentliche Apps zu bauen. Also das, ich weiß nicht, was da ihre Absicht dahinter gewesen ist.
Ist halt diese Stiefmütterlichkeit, finde ich, vom Apple TV und TV OS und sowas, finde ich ein bisschen. Auch dieses Sportstreaming, ne? Ich würde mir eine gute App, und die muss gut sein, das bedeutet aber auch, dass Apple sie regelmäßig wartet, was überhaupt nicht ihr Ding ist. Und weil sie brauchen ja für alles ein komplettes Betriebssystem-Update, nur um da einen Schalter einzubauen, wie zum Beispiel den TV Plus-Button, wofür sie auch ein Jahr gebraucht haben. Und damit der kommt, was ja schon traurig genug war. Und also ich würde mich freuen, eine App zu haben und dann sage ich, ey, da ist mein Motorsport, da ist meine Bundesliga, gerade in Zeiten, wo dieser Kram unglaublich schrecklich fragmentiert ist, unglaublich schrecklich für den Nutzer. Du weißt nicht, läuft deine Bundesliga jetzt auf The Zone, läuft sie auf Sky, ja, kann ich überhaupt gucken? Also das wäre ein Riesenmarkt, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in vielen anderen Ländern ist. Ich weiß, in den USA gibt es das auch. Da läuft das eine Spiel dann mal Fox bei oder sowas oder bei CNBC. Das andere läuft dann da, das andere da. Das ist auch mal so ein bisschen ätzend. Also da könnte man schön was konsolidieren, ne? Dass ich einfach Siri sage, ich möchte gerne das und das Spiel sehen und dann macht sie das. Aber dafür muss sie noch besser werden, deutlich, um das ordentlich zu unterscheiden. Und aber irgendwie bewegt sich da auch nichts. Und das ist nämlich so genau das. Sie bringen den Anfang und sagen so, ja, wir konsolidieren das da in der App und wir machen Sport. Ja, aber Sport nur in zwei Ländern. Dann kommt irgendwann mal ein drittes dazu und dann hörst du nie wieder was. Na, das ist halt so typisch. So wie bei Google die Sachen wegsterben, nachdem sie es mit Riesenbohai angekündigt haben, fängt Apple was an und sagt dann so, oh nee, jetzt haben wir aber eigentlich keine Lust mehr. Na, also Apple Pay Cash oder wie das heißt, wo du Geld senden kannst per iMessage. Ja, bis heute hat sich da nichts getan. Ne? Da steht, da ist nichts, man hört nichts von. Ich glaube, sie haben auch langsam gar keine Lust mehr, habe ich so das Gefühl. Ne? Da passiert nichts. Ne? Apple Card, nichts mehr von gehört. Nie wieder. Seit die angekündigt wurde, hat sich da kein Schritt was in irgendeine Richtung bewegt. Ne? Die gibt es nur, also als wenn ihnen ihr eigener Markt immer reicht und sie sagen so, ja, und der Rest, der fällt aus Versehen hinten runter. Apple Fitness Plus, auch nichts von gehört, dass ich das mal erweitern soll, ne? So,
Apple One, das hast du überall, das Thema, genau. Ja.
Also das sind alles so Sachen, wie es bei Google wegstirbt, ist es bei Apple teils nur zur Hälfte gemacht. Und das finde ich so schade. Dann fass es nicht an. Also gerade, weil natürlich ist das bei Apple doppelt enttäuschend, weil sie es eigentlich immer gut machen. Das ist nämlich genau das, was so enttäuscht. haben, dass ich sage, dann macht's doch bitte mal fertig. Ich rede nicht von Dingen, die aus rechtlichen Gründen woanders vielleicht nicht gehen, an Sachen. Aber es sind halt oft so Dinge, wo du sagst so, ja, ey, geiles Feature, ja, aber US only. Oder erklär mir bitte, warum Apple Pay Cash nur in englischsprachigem Raum funktioniert. Weil was hat das für einen Grund? Ja, kann man, weil man im Deutschen oder im Italienischen gar Geld senden kann oder was ist da das Problem? Ja, mit der Währung kannst du ja nichts zu tun haben, weil das sind ja schon unterschiedliche zwischen UK und USA. Also
ja.
Das Bankensystem, ja gut, aber sie haben ja mit Apple Pay schon wieder überall, sind sie überall, aber ich verstehe das nicht. Und das finde ich so, und deswegen bin ich manchmal halt auch bei Sachen bei Apple, wenn sie was ankündigen, auch nur so, ja, kommt wahrscheinlich eh nicht bei uns. Ne? So, das finde ich dann echt schade.
Ja.
So.
Gerade wenn das dann englischsprachige Länder only sind, dann ist das immer ein Wehmutstropfen. Ne?
So. Ja, ich weiß nicht, ja. Ob ihnen dann die Lokalisierung zu teuer ist. Müssen sie den Apple Pay Cash-Button übersetzen. Vor allem, der ist ja schon übersetzt. Das gibt es schon alles auf Deutsch, die ganzen Screens. Ne?
Mhm.
Aber wie gesagt, dass man auch nichts hört. Ich meine, klar, das ist auch nicht Apples Ding zu kommunizieren. Ne? Das ist ja überhaupt nicht ihr Thema, zu sagen, so, ja, wir haben da ein bisschen Schwierigkeiten oder sowas. Ne? Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die 4 Jahre oder wie lange ist das her oder 5 so Schwierigkeiten haben, dass alle Banken auf der Welt, außer die englischsprachigen Raum, ja, sagen, nö. Ja, oder haben die nur Anwälte, die banktechnisch Englisch sprechen? Oder ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich so unverständlich, weil ich fühle mich als Apple-Kunde irgendwo dann auch so veralbert ein bisschen. Und das finde ich schade, ne? Weil du freust dich auf was. Und das ist ja auch eine super Sache. Ich würde PayPal so voll einschampfen. Ich würde überhaupt gar kein PayPal mehr haben. Wofür? Ich kenne nur Leute mit iPhones. Ne? Mein Vater kann bis heute PayPal nicht ordentlich bedienen, aber Apple Pay Cash könnte der machen. Ja? So, großartig. Ja, machen wir aber nicht. Ne? Ist uns egal. Das Geld von anderen ist uns zuwider oder was. Und das finde ich wirklich bitter.
Und, oh ja.
So, jetzt habe ich mich aufgeregt, Entschuldigung.
Rant Ende.
Ja, wir machen weiter. Boah, wir werden schon noch was an der WWDC finden, wo wieder US Only dran steht. Wart mal ab.
Ja, irgendwas kommt immer.
Mhm. Ja. Da ist dann hier, nee, ja, vorher, nee, das gibt es nur in Amerika. Die anders sprechenden Augen, die sind zu schlecht, da geht das.
Oh nein,
ja.
Oh nein. So. Ah, okay, gut, so. Wir kriegen mal den Bogen zu den Updates, denn es
ja, gab genau.
schon wieder Betas, Beta 6.
Genau, richtig, iOS 14.5
Beta jede 6. Jede Woche.
Er hat sie schon mal installiert, ich habe sie nur geladen, aber mein iPhone möchte unbedingt an das Ladegerät, damit es das installieren kann.
Ich muss passen, ich hatte heute keine Zeit.
Okay, also ja, das ist auch gerade erst gekommen, gerade heute Abend. Mhm. Ich hatte es nur kurz noch vorher gesehen und ich habe es jetzt runtergeladen, nicht installiert mehr, vorher habe ich nicht mehr geschafft. So, kurz, was es so gibt, bei in Beta 6 interessanterweise, Siri ist nicht mehr standardmäßig auf weiblich gestellt. Also man kann das wohl jetzt auswählen. Aber viel genauer war das leider noch nicht definiert und ich konnte es auch nicht nachprüfen.
Es gibt da so Screenshots, ich habe es auch noch nicht selber, wie gesagt, gesehen, aber auf den Screenshots ist dann zu sehen, dass man jetzt Voice 1 und Voice 2 auswählt. Also auch in den Settings ist das jetzt so genannt. Nicht mehr Male, Female, männlich, ja, weiblich, sondern Voice 1, Voice 2. Das heißt also, das scheint so ein Diversity-Thema zu sein.
Genau, das kommt nämlich, ich befürchte aber auch hier US only oder English only, so wie ich das nämlich gelesen hatte. Denn es gibt auch 2 neue Siri-Stimmen, die natürlich only English sind, die genau aus dem Diversity-Thema gekommen sind. Wie gesagt, English only, weil es gibt einfach auf dem Rest der Welt keine Diversity. Das gibt es nur im englischsprachigen Raum. So. Und,
ich bin ja froh, dass es jetzt eine ordentliche deutsche Stimme gibt. Komm hör auf.
Nicht, ja,
stimmt. Ich will das schon wieder weg kaputt ändern.
Das stimmt, ja. Und die ist jetzt übrigens auch ausgeweitet worden, hatte ich irgendwo eben noch gelesen, nach Italien und noch irgendwie 2 Länder oder so.
Mhm.
Ja, das scheint auch irgendwie Jahre zu dauern, bis Apple da das trainiert hat. Da habe ich immer so das Gefühl, irgendwann wacht einer auf und sagt, ach ja, dann müssen wir nochmal auf den Startknopf drücken. Dann läuft das 4 Tage durch und dann sagen die auch Update. So habe ich immer ein bisschen das Gefühl, weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass das so lange dauert, aber egal. Und also es geht da um Diversity und zwar, das wurde auch ganz klar kommuniziert, Apple möchte da den Standpunkt vertreten, dass sie das natürlich befürworten und unterstützen und
ja,
was ja auch in Ordnung ist und richtig und ja. Ansonsten war noch oder wollte man noch was zu Diversity und Stimmen sagen, bevor ich zum nächsten Punkt komme? Nee, ansonsten, was mich so überrascht hat, ist entdeckt worden, ein Battery Recalibrator Tool, also ein Rekalibrierungstool der Batterie des iPhones, ist in der Beta 6 entdeckt worden, aber ausschließlich iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max. Also genau. Jetzt Jahres iPhones, weil es da wohl ein paar Problemchen gab. Das kann man dann aktivieren, wenn die Batterie ungewöhnlich sich verhält.
Gar nicht aktivieren. Also das hat mich mehr interessiert, das weiß ich.
Also okay,
das ist gut. Also die Batterien, hier Daniels Haus- und Hof-Thema, Batterien und Netzteile. In diesem Fall ist es so, dass bei der iPhone 11 Serie wohl berichtet worden ist, ich hatte das selbst nicht, ich weiß nicht, ob ihr das hattet, dass die Batterieleistungsanzeige in der Gegend rumspringt. Das heißt also, dass der, wie heißt das auf Deutsch genau, müsste ich jetzt auch noch
mal Batteriekapazität. Batteriekapazität.
Kapazität.
Ja.
Ne, also dieser Dialog, wo man bei Batterie dann extra nochmal reingehen muss. Ne, Batteriezustand, so und dann maximale Kapazität heißt das ja im Deutschen. Da habe ich jetzt 100% stehen. Also ich habe auch immer nur 100% gesehen. Ich gucke da tatsächlich relativ häufig mal rein. Und bei Leuten soll das wohl gesprungen sein, also immer wieder in der Gegend rum gesprungen. Und vor allen Dingen soll auch dieser Höchstleistungsfähigkeitspunkt da irgendwie gesprungen sein. Also wie wenn die schon einen schlechten Akku hätten. Das wird ja dann zum Vermeiden dieser Ausschaltevents, wie wir das in der Vergangenheit gehabt haben, benutzt, dass halt eben dann die Leistung leicht reduziert wird, wenn der Akku gegen leer geht. Ne? Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Und dadurch dann Spannungsspitzen vermieden werden und so weiter. So. Und da scheint es also Probleme gegeben zu haben bisher bei der iPhone 11 Serie. Das dürfte ein Software-Thema sein. Ich nehme mal an, dass der Batterie-Management-Controller, das ist ein extra Chip, der sich halt eben um das Laden und auch halt eben das Maintainen der Batterie kümmert. Und der muss halt eben auch wissen, was der Lebenszustand von diesem Akku ist. Das behält ja auch die ganze Zeit im Auge und kalibriert sich halt eben entsprechend da drauf. Ne? Dieses Kalibrieren, das ist wichtig, weil ja die Batterien quasi Chemie benutzen, um letzten Endes Strom zu erzeugen, und diese Chemie, die verändert sich durch Hitze, durch Kälte, durch Alterung natürlich vor allen Dingen ganz stark, und deswegen muss der dauernd neu kalibrieren. Eigentlich ist er die ganze Zeit dran, das zu kalibrieren, und letzten Endes wird das dann immer wieder ein bisschen was angepasst, und scheinbar ist jetzt hier bei den iPhone 11 das teilweise nicht so ganz sauber gewesen. Dass also das irgendwie Probleme gemacht hat, dass das ordentlich zu kalibrieren ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt angepasst worden, dass da eine scheinbar neue Kalibrierungsroutine drin ist, die jetzt dann das neu kalibriert. Das heißt also, das fängt jetzt wieder von vorne an und kalibriert das neu. Das steht sogar extra als Hinweis mit dabei, wurde geschrieben. Wie gesagt, bisher nur ein Screenshot gesehen. Dass dort dabei steht, dass das jetzt gerade neu am Kalibrieren ist und dass das mehrere Wochen dauern kann, bis er das ordentlich kalibriert hat. Ja. Aber das ist normal, das ist so ein Zeitraum, den ich jetzt auch sagen würde, bis das mal vernünftig eingefahren ist.
Ja, also auf jeden Fall gut, wenn sie da Abhilfe schaffen.
Richtig, genau. Aber
ansonsten,
letzten Endes auch gar nichts, wo man sich jetzt Gedanken drum machen muss. Ne? Also ihr müsst euch jetzt da nicht Sorgen darum machen, wenn da oben auch der Wert einfach nur mal einen anderen anzeigt. Das ist vollkommen normal, dass das mal hoch und runter geht.
Ja.
Ne? Die Kalibrierung, die hat halt eben auch mal einen schlechten Tag. Ne? Wenn du jetzt irgendwie die ganze Zeit im Kalten draußen gewesen bist oder im Heißen, ist noch viel schlimmer, dann kommt das halt eben schon mal aus dem Tritt. Und dann muss ich das wieder ein bisschen fangen, das ist aber normal. Ja, gut.
Ja, ansonsten gab es noch WatchOS 7.4 Beta 6. Da habe ich nichts Besonderes drüber gelesen. Genauso wie tvOS, macOS 11.3 in dem Fall. Auch Beta 6, auch da habe ich bisher nichts Interessantes zugelesen. Deswegen
ja, genau.
Kann ich auch nicht berichten.
Ist ja nicht immer was zu berichten. Das, ja. Apple gibt sich auch nicht wirklich Mühe, in der letzten Zeit Release-Notes zu schreiben. Ne? Das tut einem immer ein bisschen leid.
Ja gut, sie, das ist ja eh meist nicht ihr großes Thema, aber
ja, genau. Und in der letzten Zeit schreiben so oft gar keine mehr und dann kann man halt eben nur die offensichtlichen Sachen sehen oder wenn die Leute dann irgendwie das Package dekompiliert haben und sich dann daraus das auf Code-Ebene angucken, wie zum Beispiel dann mit den Strings, die ja gerne mal rausgefummelt werden. Aber gut, das ist halt eben so das klassische Thema. Ja, in dem Sinne sind wir dann auch mit den Updates durch. Dann haben wir jetzt hier noch ein gutes Sammelsurium an anderen Themen. Eine kleine Anmerkung sind die wie heißen sie, die Kameras? Speed Cameras? Blitzer, danke. Wenn man englische Sachen liest. Also die Blitzer sind bei Apple Maps integriert worden in der EU, außer in Deutschland. Natürlich.
Ja. Also da bin ich mir aber jetzt nicht so 100% sicher, das könnte auch ein rechtliches Thema sein.
Ja, wahrscheinlich.
Weil, also da gibt es so eine Grauzone. Ich weiß damals bei den ganzen TomTom-Navis und Navigon und sowas, war das auch immer standardmäßig deaktiviert. Du konntest das aber nachträglich aktivieren. Da müsste Apple dann so einen Schalter irgendwie einbauen und den müssten dann in Deutschland auslassen. Irgendwie, also generell ist das, wie gesagt, ist so eine rechtliche Grauzone. Es gibt ja auch die Blitzer.de-App, die darfst du natürlich kaufen, die darf man auch installiert haben. Man darf sie aber nicht nutzen, zumindest nicht beim Fahren. Was natürlich auch niemand dieser Käufer macht. Und aber wie sagt man, man darf alles, man darf es nur nicht erwischen lassen. Und ja, also ich denke mal, das ist eine rechtliche Sache, wo vielleicht auch die Apple-Anwälte entweder noch mal was klären wollen oder hoffentlich noch was klären wollen. Oder es halt auch nie kommt. Das kommt auch irgendwann.
Ja, schwer zu sagen. So wie bei einigen anderen Maps-Features, wo schwer zu sagen ist, ob die jemals in Deutschland kommen werden.
War das nochmal mit den neuen Karten?
Ja, das ist ja alles basierend auf diesen Radargeschichten, mit denen sie, die sie sich selber gescannt haben, wenn sie die in Deutschland nicht benutzen dürfen. Die Datenschutzbeauftragten waren da ja am Jammern, kann ich mich erinnern. Dann dürfen sie die ja höchstens noch für interne Zwecke benutzen und das war's dann. Ach, und das ist natürlich dann schade. Ja, gut, aber wir haben schon genug gejammert für
heute. Ja, alles gut.
Ja, was kleines Positives dann zum Austausch mal, als Alternative. Und zwar hier Independent Repair Provider Program haben wir auch schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Da hatte Apple das in US-only neu eingeführt. Und jetzt haben sie das ausgerollt auf 200 Länder. Also im Prinzip ich weiß nicht, ob es alle sind, aber mehr oder weniger alle, wo sie aktiv sind. Genau. Ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal komplett aufzurollen. Ist halt eben schön, dass die Entwickler da an Ersatzteile rankommen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber trotzdem immer noch so zweischneidiges Schwert, weil die Leute müssen halt eben auch in diesem Programm teilnehmen, was wiederum bedeutet, sie müssen sich qualifizieren, was wiederum Geld kostet und so weiter und so fort. Ja. Ist nicht ganz so einfach, wie ich das in der Vergangenheit schon immer wieder mal gesagt hatte, dass ich mir als Techniker einfach wünschen würde, bei Apple Ersatzteile bestellen zu können und Dokumentation einsehen zu können, so wie ich das bei vielen anderen Herstellern auch machen kann.
Ja, das leider noch nicht. Da gibt es vielleicht irgendwann noch mal was, wer weiß, vielleicht.
Ja, genau.
Ja. Ja, ansonsten, was mich überrascht hat, muss ich zugeben, also überrascht in Anführungsstrichen, aber die Abstimmung in Arizona, wo es halt um das App Store-Gesetz ging und es darum, dass Apple sich, glaube ich, gar nicht mehr daran beteiligen durfte, war das richtig? Hatte ich das richtig im Kopf?
Ich, ehrlich gesagt, den genauen Wortlaut habe ich nicht
gelesen. Auf jeden Fall ging es da um App Store, ob es jetzt um die Beteiligung oder um Seiten-App Stores ging, egal. Auf jeden Fall war das wäre es eine schwerwiegende Entscheidung geworden von Apple, denn die wurde hätte heute gestern diskutiert werden sollen. Und ist aber dann nicht auf die Tagesordnung gekommen.
Doch. Es war auf der Tagesordnung, wurde aber einfach übersprungen ohne Kommentar. Ach so. Da gab es ja dann entsprechend Aufregung drüber. es wird gemunkelt, dass Apple da einen sogenannten Backroom-Deal ausgehandelt haben soll. Ich habe ehrlich gesagt nicht genug Ahnung von diesen lokalen Politikthemen in Amerika, um jetzt sagen zu können, wie das geht und was man da machen kann und ob das jetzt einfach nur bestechend gewesen ist oder was sie auch immer jetzt da gemacht haben mögen.
Vermutlich geht es in die Richtung, ja.
Ne? Aber es wäre anzunehmen, dass halt eben, und so wurde es hier auch gesagt, es wurde halt eben im Geheimen verhandelt und dann wurde das Thema von der Tagesordnung genommen. Punkt. So, ja. Mehr wurde nicht also gesagt.
Da wird bestimmt für irgendwas Geld gespendet, bereitgestellt oder derjenige, der dazu verantworten hat, kriegt ein schönes Haus oder Auto und so und dann ist das Thema vom Tisch gekommen, so wie sowas halt funktioniert. Ja, muss man mal gucken. Also, da werden sie auf jeden Fall günstiger weggekommen sein, als wenn es eine blöde Entscheidung gibt.
Ja, letzten Endes schon. Sie hatten ja auch hart Lobbyarbeit betrieben. Google übrigens auch, stand nochmal in dem Artikel dabei. So im Detail hatte ich das gar nicht mitverfolgt. Letzten Endes scheinen sie dann hier jetzt irgendwie, ich nenne das jetzt mal einen Trick. Ich weiß nicht, ob das jetzt illegal gewesen ist oder was auch immer.
Illegal mit Sicherheit nicht.
Natürlich nicht.
Also illegal mit Sicherheit nicht, aber sagen wir mal, manchmal lässt sich ja so ein Weg auch ein bisschen dehnen. Ne? So, dann, illegal wird es nicht sein, aber es wird vielleicht auch nicht an der Tagesordnung sein und vielleicht auch ein bisschen verpönt oder sowas. Und wie das halt immer mit Sachen, die im Hintertürchen passieren, so ist. Also generell, wenn es im Hintertürchen ist, ist es ja meist so eine Sache.
Ja, genau. So. Also in vielen politischen Systemen gibt es ja diese Tricksereien. Ne? Vor allen Dingen wurde hier auch noch dazu gesagt, kommt dann jetzt auch nicht wieder. Zumindest für die absehbare Zukunft. Und das ist halt eben dann so dasselbe, wie du das auch von EU oder Deutschland kennst, wo halt eben dann hier irgendwie irgendeiner so ein Gesetz hinschmeißt, hinrotzt meistens ja dann oft, dann irgendwie, was weiß ich was, wie viel Gegenwind kommt und dann wird dann entweder gemauschelt, dass es durchgeht oder es wird gemauschelt, dass es nicht durchgeht und dann ist es dann auch einfach verschwunden. So, und kommt nie wieder. Also eigentlich könnte man das ja einfach korrigieren und wieder einreichen. Ne? So, aber das tut keiner. Ne? Dann ist es politisch verbrannt. Ne? Und dann ist es vorbei. So scheint es dann hier jetzt auch zu sein.
Genau, also das, gut für Apple, dass Google da natürlich auch ein Interesse dran hat, das ist logisch. Die sind jetzt ja genauso an den Kragen gegangen. Genau. Also von daher passt das. Saßen sie mal wieder in einem Boot.
Ja. Genau. Ja. Apropos in einem Boot sitzen. Naja, gut, wir haben ihn nicht in einem Boot gefunden, aber Scott ist wieder da.
Genau.
Juhu, wir haben ihn gefunden. Genau genommen wissen wir nicht, wo er ist. Er hat nämlich nur getwittert, aber er lebt, sagen wir mal so. Also
zumindest sein Twitter-Account.
Genau, genau. Jemand hat unter seinem Namen getwittert, TM. wir nehmen mal an, er lebt. Nicht, dass er jetzt nachher einen Assistenten für sein... Nee, der Twitter-Account war ja unbenutzt ansonsten. Also er wird keinen Assistenten für den Twitter-Account haben. Scott Forstall hat zum letzter Woche ja schon angesprochenen 20-jährigen Mac OS X, da heißt es noch 10, Jubiläum, kurz was getwittert und halt eben hier gesagt, ne, juhu, 20 Jahre. Scott Forstall ist ja damals da auch sehr stark involviert gewesen, ne, bevor er dann iOS gemacht hat. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich bin da nicht so hundertprozentig fest in seiner Historie. Ich glaube, er kam auch von Next mit rüber. Müsste ich jetzt aber mal
nur. Meine so. Auch, ja.
Ich meine, so, und in dem Sinne ist er dann also zumindest sehr, sehr früh involviert gewesen in dieser Findung von macOS X und also das Next System zu macOS X zu machen und also Next Step zu macOS X zu machen und letzten Endes ist er da also auch dann einer von denen, die sich da entsprechend berechtigt drüber freuen konnten. Und das war natürlich dann schön zu sehen, dass er genau zu dem Zeitpunkt dann das ausgenutzt hat zu twittern und dann damit auch noch wieder zu zeigen, dass er noch lebt.
Großartig. Ja, war großartig.
Vielleicht ist er jetzt auch einfach wieder in die USA eingereist von seiner Karibikinsel, weil er jetzt bei Epic versus Apple aufschlagen muss. Sie haben ihn ja scheinbar vorgeladen. Wurde ja nochmal erwähnt. Also,
das kann sein, ja.
In dem Sinne, vielleicht muss er von seiner Karibikinsel einfach runter. Wohlgemerkt, das ist eine Hypothese. Ich habe keine Ahnung, was Gott soll, wo er so rumgeistert. Gut. In diesem Sinne, Scott, haben wir abgehakt. Noch eine kleine Anekdote, wo wir schon bei alten Geschichten sind. Und zwar, habt ihr das mal irgendwo gelesen? Ich meine, das hat man damals in Samsung versus Apple irgendwo in Screenshots sehen können. Aber ich kann mich auch an die eigentliche Veröffentlichung von den iPad-Marketing-Materialien, iPad erste Generation, spreche ich jetzt gerade von, kann ich mich auch daran erinnern, dass teilweise zwei Dock-Konnektoren zu sehen gewesen sind. Nämlich einmal da, wo wir ihn heute kennen, auf der Porträtseite unten und dann aber zusätzlich auch noch auf der Landscape-Seite nochmal ein Konnektor unten in der Mitte. Und tatsächlich wurde jetzt hier nochmal kolportiert, wie gesagt, das ist eine alte Geschichte, aber Steve Jobs Geschichten sind ja immer ganz lustig, dass Steve dann so auf den letzten Drücker wohl entschieden haben soll, diesen zweiten Dock-Connector auf der Landscape-Seite nicht haben zu wollen, weil ihm das auf den Marketingmaterialien nicht gefiel. Ja, und weil die Fotografen quasi keine Möglichkeit fanden, den nicht zu zeigen auf den Marketingmaterialien, hat er den wegmachen lassen, weil es ihn gestört hat. Das ist eine faszinierende, aber typische Steve Jobs Anekdote.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das ist,
also, ich hatte ja auch das erste iPad, aber mit den zwei Dock-Konnektoren, das habe ich damals nicht gesehen und auch nicht mitbekommen. Also ich habe eben das Bild mal aufgerufen, sieht witzig aus. War auch gar nicht so eine schlechte Idee, weil manchmal hättest du dir echt gewünscht, dass das praktisch hoch kann in dem im Landscape-Mode praktisch auf dem Connector sitzt.
Ja.
Wenn du Filme guckst oder so, dann macht das schon Sinn.
Ja,
richtig. Aber ja, sieht natürlich nicht schön aus, klar.
Ja, gut, also hätte seine praktischen Vorteile gehabt, hat halt eben so dann zementiert, dass die native Orientierung die Porträtrichtung gewesen ist. Ne? Einfach weil der Konnektor halt eben dann unten war. Wäre vielleicht anders geworden, wenn das dann beide Konnektoren gehabt hätte. Was ich noch gesagt haben wollte, ich hatte das damals schon gesehen in den Teardowns, ne? Weil das nämlich so ganz, ganz kurzfristig entschieden worden ist. Natürlich haben sie dann das Unibody-Gehäuse, was das ja war, so überarbeitet, dass man von außen dann den Konnektor nicht mehr sehen konnte. Aber innen waren immer noch diese Schraublöcher dafür da. Ne? Bei iFixit kann ich mich dran erinnern, gab es so extra eine gezoomte Variante von diesem Ausschnitt und dann so mit dem Fragezeichen daneben so, was ist denn das hier? Ne? Sollte da ein zweiter Konnektor hin? Ne? Und dann ist da auch quasi so die Schrauben und ich glaube sogar der Steckverbinder, der da hingelaufen wäre, der ist dann auch einfach nur nicht besetzt gewesen auf dem Mainboard. Das heißt also, man konnte wirklich sehen, dass das so eine letzte Sekunde Änderung gewesen ist. Sie haben einfach nur gerade von außen das Gehäuse zugelassen und alles andere haben sie so gemacht, wie es vorher war.
Ja, kurzfristige Entscheidung, ne?
Genau, ja, das ist so ein legendärer Steve halt.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es von, also Gravis und Cyberport bieten Apple-Geräte-Abos an in Deutschland.
Ja, in Deutschland vor allen Dingen. Das ist auch so eine Sache, die Apple nicht macht.
Genau, stimmt. Das ist auch so eine Sache, die Apple hier nicht macht. Das hat wahrscheinlich auch einfach mit der Sprache zu tun. In Deutsch ist das einfach zu schwer zu formulieren und in Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, das geht nicht. Oder wir gehen zu schlecht mit unseren iPhones um. Das kann auch sein, dass Apple uns das nicht anvertraut, dass sie da nur Schrottgeräte zurückkriegen. Das weiß ich natürlich nicht. Kann ich jetzt nicht beantworten. Wäre auch mal eine interessante Frage für Tim. Da hätte ich aber übrigens so viele an ihm, wo ich fragen würde, was das Konzept soll, ob sie uns da beleidigen wollen oder uns nicht vertrauen. Also so ein bisschen, naja, egal. Ich fange nicht wieder an. Genau, die hatten haben die Abos. Und zwar, ich hatte es jetzt mal nur bei Gravis nachgeschaut. Mhm. Interessanterweise gibt es ja nicht alle Geräte. Zumindest habe ich zum Beispiel ein iPhone 12 Pro Max in Blau nicht gefunden, sondern nur in Gold mit 256 Gigabyte und in Weiß, glaube ich. Also ich hatte zumindest, das kann jetzt eine Momentaufnahme gewesen sein, ich hatte kein Blaues gesehen. Aber um das jetzt mal vorzuführen, also das iPhone 12 Pro Max mit 256 Gigabyte kostet 45,50 Euro im Jahr. Ach, Quatsch.
Im Monat.
Hm. Und wäre damit mit 1.192 Euro auf 2 Jahre recht günstig. Mhm. Ja, wohl bemerkt, man muss es zurückgeben. Das ist nicht deins dann.
Genau, ja? Es ist nur geliehen.
Genau, es ist nur geliehen. Selbe Prinzip wie bei Apple im Grunde. Es ist ja nie deins, sondern du ist kannst nicht, auch...
Bitte? Ist es bei Apple nicht nach 2 Jahren deins?
Ich meine nicht. Aber da bin ich mir jetzt unsicher. Da nagel mich nicht drauf fest.
Ja,
also da bin ich jetzt.
Im Hinterkopf dachte ich mir, als ich das las, war es nicht bei Apple nach 2 Jahren quasi abbezahlt. Ne? Und dann durftest du es behalten. Nur nach einem Jahr kannst du dann halt eben durch Zuzahlung dann einen Tausch machen. Und das musstest du dann zurückgeben.
Finde ich jetzt gerade auch auf Apples Seite nicht auf die Schnelle, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Aber gut,
kann ich so nicht auf die Schnelle beantworten. Bei Apple zum Vergleich, Apple ist etwas teurer. Also wenn man jetzt das Apple, das 12 Pro Max nimmt, da kostet $58,25 bei Apple im Vergleich. Aber, jetzt kommt das Aber, bei Apple ist auch Apple Care Plus mit bei, was du automatisch mit dabei hast, ne? Und irgendwo mitbezahlst natürlich, ne? Bei jedem Abo, was sie da haben. Und, jetzt kommt das große Und, Apple nimmt keine Gebühr, wenn du nach 12 Monaten Neues willst. Das nimmt hier Gravis schon. Wenn du nach 12 Monaten schon Neues willst, kostet das eine extra Gebühr. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Also ist jetzt die Frage, was jetzt wie wo besser, teurer wäre, scheißegal. Aber es gibt jetzt ein Apple-iPhone-Abo, beziehungsweise sind die bei denen nicht nur fürs iPhone, sondern die bieten das in der Tat auch für iPads an.
Und für Macs, ja.
Genau. Für Macs.
Ja, ja, da ist es so, dass man erst nach 18 Monaten dann mit Zuzahlung tauschen kann. Aber ansonsten ist das mehr oder weniger genau dasselbe.
Genau.
Ja, also ich hatte hier auch Cyberport nur dazu geschrieben. Ich habe jetzt ja auch den Artikel über Gravis gelesen, aber das ist letzten Endes ein Angebot, was eine andere Firma, die C2 Circle heißt, jetzt anbietet. Und das geht dann auch auf die. Also auch wenn das jetzt Gravis-Abo oder Cyberport-Abo heißt, das sind quasi so Resell-Angebote, würde ich mal behaupten, die dann aber der Vertragsabschluss ist dann mit C2.
Ja, achso, was ich noch erwähnen wollte, du kannst bei denen, bei Gravis-Abo kannst du nach 2 Jahren das Gerät aber rauskaufen. Frag mich nicht zu welchem Preis, das habe ich nicht gefunden,
ja,
aber gut. Du kannst es am Ende rauskaufen. Also kommst du vielleicht am Ende auch selber und wenn du Pech hast, auf mehr. Das weiß man nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwo dann steht, nach 2 Jahren koste ich das noch so viel, das habe ich jetzt nicht gefunden. Wenn das vorher weiß, kannst du es ja vorher ausrechnen. Und das ist ja eine faire Nummer. Aber generell ist mal die Frage, wäre so ein iPhone-Abo was für euch? Also gerade wir, die ja regelmäßig neue iPhones haben wollen. Also ich hatte ja immer damals auf das Apple-Abo geguckt und mich dann selbst immer gefragt.
Ja, also für dich nicht. Also ich habe zumindest drüber nachgedacht. Ich habe ja auch lange Jahre lang das über den Mobilfunkprovider finanziert. Aber das ist halt eben, also zwiespältig. Ne? Ich fand das immer schade, dass man die eigenen Geräte dann, also die Geräte nicht behält. So, ne? Also ich bin ja jetzt jemand, ich denke nicht nur an mich selber, sondern ich denke an die ganze Familie und ich versorge die ja mit. Ja, wenn ich mir jetzt dieses Jahr wieder ein iPhone kaufe, dann sage ich nicht, oh, schade, das iPhone 11 ist schön gewesen. Es ist schade, dass das jetzt im Schrank verstaubt oder ich verkaufe es günstig wieder an Apple oder sowas. Nein, nein, ich gebe das halt eben jetzt meiner Frau, Töchterchen, Schwiegermutter, sonst Eltern. Also alle möglichen Leute, die hier potenziell bedacht werden können, die diese Telefone bekommen. Und die werden halt eben noch lange, lange, lange benutzt werden. Und deswegen haben die so einen hohen Nutzwert für mich in der Art und Weise, wie ich sie momentan kaufe. Und gerade deswegen würde ich jetzt nicht anfangen, die nach einem Jahr zurückzuschicken. Das ist dann für mich nämlich verschenktes Geld. Das ist ja dann nur dieses eine Jahr. Dann muss ich die ganzen anderen Geräte für die anderen Familienmitglieder, muss ich dann entsprechend zusätzlich anschaffen. So, und natürlich kann man das machen. Apple hätte das bestimmt gerne. Aber für mich ist das effektiv, glaube ich, günstiger, okay, wenn ich immer ein State-of-the-Art-Gerät jedes Jahr kaufe und die dann durchreiche.
Ja, ja, gut, okay. Wenn man die natürlich so super weitergeben kann, ist das natürlich so eine Sache.
Du, du verkaufst sie ja und finanzierst damit ja auch entsprechend direkt dein neues Gerät.
Also ja, genau. Ich war da auch immer zwiegespalten bei der ganzen Geschichte, ne? Weil ich habe jetzt mal das Apple-Abo genommen mit $58, da sind wir bei knapp 700 Euro, 699 Euro für ein iPhone 12 Pro Max auf 12 Monate. Ne? Also nach 12 Monaten würde ich ja dann natürlich ein neues nehmen, kostet ja nichts. Da ist halt auch die Frage, ja, das ist jetzt auch nicht mal die Hälfte vom Preis, ne? Mhm. Mit Apple Care Plus, ne? Das darf man immer nicht vergessen, also das ist schon echt teuer eigentlich. Im Gegensatz zu 1400 plus Apple Care Plus. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sagen kann, wenn man es eben nicht durchreichen kann, ich kann es nicht durchreichen, so viele iPhones kriege ich nicht untergebracht. außer ich würde sie verschenken und dann muss ich sagen, ich bin ja nicht Krösus, ich würde das meine ich nicht. Aber da war immer so für mich, wo ich sagen würde, ja, könnte man überlegen. Ne? Aber bisher war ich halt auch immer so der Meinung, naja, ein besseres Geschäft machst du eigentlich, wenn du das Ding kaufst und dann verkaufst du es halt nach einem Jahr für 800, 900 Euro noch. Und dann gibst du halt nochmal 600 Euro aus und kaufst dir wieder das, was du haben willst. Ne? Dann bist du auch da.
Ja, ist das dann wirklich günstiger?
Nee, günstiger oder? Nicht. Aber wie gesagt, beim Apple-Abo habe ich auch das Apple Care Plus. Bei dem hätte ich jetzt schon 1000 Fragen. Was passiert, wenn mir das Ding runterfällt und kaputt ist? Muss ich da was zahlen? Ja. Was ist denn dann alles damit? Ne? So bei Apple Care ist das halt, bei Apple ist das alles einfach. Wenn das Ding runterfällt, das Apple Care Plus, zahlst du maximal 99 Euro für die Reparatur und gut ist. So, dann hast du ein neues. Und da geht dir mit Sicherheit auch keiner auf den Keks, wenn das Ding hinterher ein bisschen verschlissen ist. Ne? Ansonsten hätte man da nämlich schon viel mehr von gehört, weil es wird schon einige geben, die Dinger bestimmt ganz schön schänden in der Zeit. Und
ja. Das muss man immer annehmen, leider.
Genau, ne? Also da wird Apple ja auch irgendwo mit rechnen. Von daher, bei Apple habe ich da halt einfach, weißt du, da hast du so ein rundum Wohlfühlgefühl, sag ich jetzt mal, ne? Aber ich hätte halt einfach keinen Nerv darauf, dass mir dann nach einem Jahr, zwei Jahren irgendwie auf den Wecker geht, weil das Gerät nicht so aussieht, wie er es gerne hätte, ne? Und das ist, deswegen würde ich mich da auch wie immer schwer tun. Ja. Das ist so ein bisschen das. Bei Apple würde ich in der Tat drüber nachdenken. Da würde ich wirklich sagen, okay.
Ja. Na gut, also ich denke, man kann mal stehen lassen. Es wird bestimmt Leute geben, die das interessiert, aus genau denselben Gründen, wie das bei den Netzbetreibern ja auch gang und gäbe gewesen ist, nämlich, dass man nicht eine Vollfinanzierung machen muss, dass man sich quasi so über die Zeit Geräte finanzieren kann. In dem Sinne ist das bestimmt eine Option, die sich verschiedene Leute mal anschauen wollen. Aber natürlich gibt es auch klar Gründe, das nicht machen zu wollen. Und das ist natürlich auch immer teurer gewesen. Auch über den Netzbetreiber war das immer teurer, die Geräte letzten Endes da zu haben, weil man hat ja dann doch über die Verträge ganz ordentlich drauf gelatzt. Und das verstehe ich bis heute nicht, warum sie das aufgehört haben. Aber irgendwie hat sich das ja erledigt, zum Großteil. Und in diesem Sinne wäre das jetzt eine Alternative.
Ja. Gut. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen, was ich noch gelesen hatte, Belkin bietet sehr viele neue MagSafe-Zubehör-Sachen an, für das iPhone 12 natürlich in dem Falle nur, weil nur iPhone 12 hat MagSafe. Hier ist nochmal vorzuheben, dass sie die Sachen, die ich jetzt gleich nenne, nur MagSafe-kompatibel sind und nicht zertifiziert. Das ist insofern ein Unterschied, Auf den Bildern möchte ich ganz klar sagen, da sind auch diese teuren Boost-Charge-Sachen mit bei. Die sind MagSafe-zertifiziert, sprich, sie können mit 15 Watt laden. Ne? Mhm. Das ist jetzt gerade mal der Unterschied. Die Sachen, die ich jetzt nenne, sind es nicht. Also da gibt es einen Zusatzakku mit 10.000 mAh, da kann man halt das iPhone drauflegen und dann, ne, wie wir das uns schon mal vorgestellt haben, der lädt also halt dann
nur hinten ran schnappen.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, oder ja, ich glaube, der ist wirklich zum Dranschnappen eher nichts. Der ist nämlich groß. Nee? 10.000 mAh ist schon ein Riesengerät. Ich glaube nicht, dass der hält.
Ja gut, auf den Bildern sieht man sie nur aufeinander liegen. Ob die jetzt dann halten, kann man also schnell nicht sagen.
Genau, also ich glaube, dafür ist das nächste Ding was. Das ist dieses magnetisch portable Wireless-Charge-Ding. Das ist nämlich so ein kleinerer. Der hat nur 2.500 mAh und der dürfte halten. Deswegen steht da wahrscheinlich auch portabel dran. Mhm. Also okay. Der ist dann so zum Mitnehmen. Sowas, was wir noch von Apple erwarten in nächster Zeit.
Sehen aber auch jetzt wie normale Akkupacks aus, ja, so ja, flache.
Die, ne? Genau. Nichts designtechnisch Wunderbares, aber ne, also wie gesagt, alles 7,5 Watt Maximalladung, falls einen wirklich diese extrem Schnellladung interessiert.
Ja, ich meinte jetzt eher so, wir hatten ja über das potenzielle Apple-Akkupack da gesprochen. Ich hätte mir schon eher vorgestellt, da so eine, also ich habe das gar nicht ausformuliert, was ich mir vorgestellt habe, aber aufgrund dessen, dass wir ja die Akkuhüllen von Apple kennen, hatte ich mir da schon vorgestellt, dass das eher sowas ist, was man auch in der Hosentasche dran lassen kann. Ne? Und jetzt so ein dickes Akkupack da hinten dran zu kleppen, das kannst du halt eben natürlich nicht in der Hosentasche lassen.
Ja, ja, klar.
Ob das jetzt allerdings der korrekte Gedankengang war, anzunehmen, dass das eher so in Richtung wie so eine Hülle oder sowas aussieht und sich so ein bisschen was anschmiegt, das muss man jetzt mal hingestellt lassen, bis Apple mit der eigenen Lösung kommt oder andere sowas machen. Aber das hier ist halt eben einfach ein klassisches flaches Akkupack mit Keycharger dran und da haben sie wohl jetzt auch noch ein paar Magneten reingepackt, sodass ich das genau dann da dran schnappen kann. Und das ist halt eben dann auch der Punkt, weshalb das nicht MagSafe zertifiziert ist, weil die Magneten kann man halt eben jetzt bauen, da wird man jetzt den Leuten keine großen Steine vor den, wird man die Anbieter jetzt nicht groß dran hindern können, einfach mal so ein paar passende Magneten da reinzupacken. Das ist halt eben dann alles nur Qi zertifiziert letzten genau. Endes. Ne?
Wie gesagt, da muss man sich immer fragen, braucht man die 15 Watt? Ansonsten ist das mit Sicherheit teilweise auch keine falsche Lösung. Ansonsten noch, das hat hier schlecht Pages korrigiert, aber ich meinte Fitness Mount. Und zwar ist das quasi wie so ein Fahrradlenkehalter, den kann man quasi an so einem, an so einem Fitnessfahrrad oder an einem Crosstrainer festmachen und das ist im Grunde nichts anderes als so ein magnetischer Halter. Mehr ist das nicht. Ne? Und da kannst du das iPhone dran klippen. Finde ich eine coole Sache. Sehr praktisch, mit Sicherheit. Ein Magnetic Wireless Charger Stand, also quasi, das mal zu zeigen, sowas ähnliches wie das hier. Ne? Nur, also für die Leute, die nicht gucken, das ist einfach nur so ein Alu-Stand, ein ganz billiger, aber sowas quasi dann nur mit MagSafe und natürlich mit Ladung. Also der kann dann auch laden und genau das, was ich immer nicht suche. Und das allerletzte noch, ein Magnetic Portable Wireless Charger Pad, das ist so ein
Puck-Ersatz.
Genau, so ein Puck-Ersatz. Ne? Mhm. Und eins gab es noch, das habe ich scheinbar vergessen. Ich weiß aber nicht mehr, wer das heißt. Das ist so ein Ding, da kannst du auch dein iPhone dran packen. Und das hat dann einen Face-Follow. Da kannst du dann Videos mit aufnehmen und das Ding dreht sich mit dir. Scheinbar irgendwie so. Das hat er aber noch nicht so ganz verstanden. Und auch gedacht, naja.
So. Ja, das könnte für Videoaufzeichnungen gar nicht so schlecht sein. Also
ja, mal gucken, aber dafür passt auch wieder niedrig. Also, naja, mal sehen.
Ja.
Ja. Ja, also das mal nur kurz so, der MagSafe-Markt wächst. So, das wollte ich noch sagen. Er wächst, es wird mehr. Ja, also falls mal irgendwer einen Stand findet, der nicht lädt, wo einfach nur ein Magnet dran ist, ich bin froh, wenn ich ihn habe. Ja.
Aber ich weiß, warum, man kann das... Ja? Warum benutzt du dann... Brauchst du einfach nur das Kabel nicht anstecken?
Ja, weil man bei den meisten diesen sauteuren Apple-Puck reintun muss und ich gebe doch nicht 40 Euro für den scheiß teuren Apple-Puck aus und...
aber jetzt gibt es auch überall schon solche Sachen wie das, was du gerade hier...
Ja, das muss ich noch mal gucken. Wenn da kein fest eingebautes Kabel ist oder so, oder ich schneide es einfach ab.
Ja, also ehrlich gesagt, hier habe ich ja jetzt, also bei der Apple Watch kenne ich das, dass man da immer den Puck reinschmeißen muss. Aber jetzt wie hier bei den iPhone MagSafe Sachen, da ist doch jetzt eher
also wenn du das suchst, das erste, was du findest, sind immer die Dinger, wo du den Puck reintun musst.
Echt? Ja. Ich habe wahrscheinlich nicht genug gesucht.
Also, das ist immer so. Aber wie gesagt, man wird schon irgendwann was Adäquates finden. Ja, zu guter fast letzt und war noch was Interessantes, was auch was wir gelesen haben, und zwar Google sammelt 20 mal so viel Daten wie Apple bei den Smartphones, hat eine kleine Untersuchung ergeben, werden wir mal verlinken, kann dann bei 9to5Mac sich jeder mal angucken, was sie dazu geschrieben haben, denn Google hat auch darauf reagiert, das ist das Interessante. Fangen wir erstmal damit an, dass beide Telemetriedaten nach Hause senden. Ja, egal wie die Privacy-Einstellungen sind, auch das iPhone sendet Telemetriedaten, wie sie da immer so nett geschrieben haben, ans Mutterschiff. Und solange es nur Telemetriedaten sind, ist das ja jetzt erstmal nicht groß dramatisch. Ich möchte das jetzt auch gar nicht in eine Riesendebatte enden lassen, deswegen wollte ich da nur mal so ein paar Sachen rauszeigen, die interessant waren. Zum Beispiel auch eine SIM-Karte eingelegt wird oder rausgenommen wird zum Beispiel auch gemeldet. Im Schnitt kommunizieren die Dinge alle 4,5 Minuten im unbenutzten Zustand. Das ist schon, hat mich schon gewundert. Also Google wie Apple. Da habe ich schon gedacht, okay, was erstmal nichts heißt. Da stand jetzt nicht, dass sie da auch groß Daten übertragen, sondern es ging nur, dass sie alle 4,5 Minuten mal kommunizieren. Das kann ja auch nur mal so ein Ding sein, wie lebst du noch?
Ja. Ja, gut. Also ich hätte jetzt standardmäßig nicht erwartet, dass jetzt irgendwie, also das müsste man jetzt auch hinterfragen, ne? Was ist das, was da jetzt alle 4,5 Minuten kommunizieren soll? Wird da jetzt irgendwie deine Position übertragen oder was auch immer?
Deswegen sage ich es ja, das denke ich eher nicht, also zumindest mal bei Apple nicht, aber deswegen sage ich, das wird eher sowas, ich lebe noch, oder auch vielleicht nochmal ein iCloud-Push oder so. Das kann auch immer sein, ne?
Ja. Also das ist schwer zu differenzieren, wenn man das nicht genau im Detail sich anschaut.
Genau, also iOS sammelt Daten von Siri, Safari und iCloud, stand da noch bei, was ja annehmbar war. Bei Siri ist ja bekannt, Safari auch und iCloud, ja gut, die iCloud ist ja da, damit sie Daten sammelt. Und am Android dagegen von Chrome, YouTube, Google Docs, Safety Hub, Google Messenger, der Uhr und der Suche und das Ganze natürlich auch ohne Anmeldung. Also sie sammeln die einfach, auch wenn man nicht angemeldet ist.
Ja, also du musst das ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen lassen. Sie sammeln sogar Daten von der Uhr.
Ja, ja.
Ja, so.
Ich frage mich nur, welche, aber ansonsten.
Ja, genau.
Wahrscheinlich, welche Wecker man gestellt hat. Nee, welche Wecker man gestellt hat. Vielleicht ist das da mit drin.
Alle 4,5 Minuten.
Nein. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Google weiß, wann die Leute aufstehen. Das könnte sein. Ja. Also ansonsten zum Vergleich die Datenpakete, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Apple reden wir über 42 Kilobyte.
Ist das jetzt in Summe gemeint?
Alle 12 Stunden ist das insgesamt 42
Kilobyte. Auf 12 Stunden?
Genau. Mhm,
okay.
Und Android 1 MB. Das ist schon deutlich mehr, ne? Also ja, schon ordentlich. Die hatten nur eine nette, lustige Hochrechnung, wohlbemerkt im Idle-Zustand, ne? Also immer noch, also im Ruhezustand. Mhm. Die hatten eine nette Hochrechnung, die ich witzig fand, deswegen habe ich es mal mit rausgeschrieben. Da gehen wir von den Werten aus. In 12 Stunden 1 MB bei Android, 42 Kilobyte bei, sie hat jetzt da komischerweise 52 genommen, vielleicht war so ein Tippfehler, könnte eher sein. Da reden wir in den USA bei Google von 1,3 Terabyte Daten innerhalb von 12 Stunden. Und bei Google von 5,8 Gigabyte in den USA, die sie gesammelt werden. Man muss hier, glaube ich, nochmal hervorführen, dass, glaube ich, so, wenn ich mich ganz vertue, Apple immer noch mehr Marktanteil in Amerika hat als Google, wenn ich mich nicht ganz vertue.
Hm. Ja, sind schon gigantische Summen. Was sind das jetzt für große Werte? Da hast du mich jetzt abgehängt. Was sind das mit den
Terminal? Sie haben das irgendwie gesagt, gerechnet auf die USA.
So, das Gesamt, Kommunikationsvolumen, würde genau. ich dann mal annehmen, wenn du
aktiv. Alle 12 Stunden.
Das, das vorher war idle und dass das, diese große Summe, das ist dann alle 12 Stunden. Also auf 12 Stunden 1,3 Terabyte ist brutal, ne?
Ja, und Google 5,8 Terabyte, ne?
Nee. Google, für Google sind die 1,3 Terabyte und Apple hat 5,8 Gigabyte,
okay.
die sie sammeln.
Ne? Ja, wobei da jetzt die Frage ist, was macht Apple da in dem Volumen? Da muss auch irgendwie jetzt iCloud mit einbezogen sein und so, kann ich mir nicht anders vorstellen. Was machen die mit solchen Volumina? Ne? Also das wäre mir jetzt auch schon sehr viel, würde ich jetzt auch wissen wollen, was sie da ja. tun. Aber wenn man jetzt einfach alles zusammenzählt, einfach nur hier Traffic-Zähler dran packt, dann ist das für mich sogar wenig, wenn ich mit Apple kommuniziere so am Tag. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie hier einen iCloud-Sync mache, ein paar
Dateien also hier steht, oder so. Also hier steht für die, wie gesagt, 12 Stunden, gehen sie auf über dieselbe Periode der Zeit, also 12 Stunden. In den USA alleine sammelt Android gesammelt innerhalb davon dann die 1,3 Terabyte innerhalb von 12 Stunden. Also werden die, wie gesagt, ich denke mal auch gesammelt über mehrere, über alle Geräte, vermute ich dann mal.
Was ja, aber über wie viele? Also das ist ein bisschen, müssen wir mal nachgucken, aber prinzipiell auf jeden Fall können wir, glaube ich, mitnehmen, dass Google die Datenkrake ist, die wir sowieso schon immer vermutet haben und dass wir da auch die Zahlen nochmal ein bisschen bestätigt sehen. Ja, wenn ihr euch das im Detail angucken wollt, könnt ihr euch ja den Link nochmal anschauen.
Das, genau, ich habe jetzt gerade erst erfahren, das habe ich dummerweise gerade übersehen, dass da auch das detaillierte PDF drin ist. Wo sie okay. das genau zeigen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das natürlich vorher angeguckt. Also ich habe gesehen, dass das im letzten Satz steht. Mhm. Irgendwo, ich dachte, das wäre schon Werbung, weil da drunter direkt Werbung kommt. Das ist nämlich schon das Gefährliche immer an Werbung. Ich habe gedacht, das interessiert nicht mehr. Ja, da ich suche jetzt aber nicht da drinnen noch raus, wie sie das berechnet haben, weil das finde ich gerade nicht auf die Schnelle. Ah, doch, hier. Also sie rechnen hier, in 2020 sind hochgerechnet in den USA 113 Millionen iPhone-User und 129 Millionen Android-User, also hat sich das doch scheinbar gedreht. Auf all diese Android-User, Google Play Store Service enabled, bla bla bla, also für all die Geräte gerechnet, auf 12 Stunden. Also das müssten ja dann 129 Millionen Android-User sein, mal die 1 MB. Und dann kommst du auf die 1,3 Terabyte.
Ja gut, das ist aber jetzt Effekthascherei, da solche großen Zahlen dran zu machen. Ja. Das ist ja die Anzahl der Geräte dann letzten Endes einfach nur.
Ja gut, aber da es ja relativ gleich viele Geräte sind, finde ich schon beeindruckend, dass man mal zu zeigen, was das heißt auf die
gesamten Werke. Das hat auch für mich keine Aussagekraft, dass, ne, wenn ich jetzt die Anzahl der Geräte summiere, dann klar, also die sammeln große Datenmengen, aber das kannst du schon davon ableiten, dass Android im Idle 1 Megabyte pro 12 Stunden versendet, was halt eben.
Das soll das Ganze auch nur nochmal klarer machen. Ich finde schon, dass es das nochmal ein bisschen deutlicher macht.
Das ja, aber das ist irgendwie eine komische Zahl. Also da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen, weil, ja. Was habe ich mit den anderen Geräten zu tun? Aber was mein Gerät rausschickt, da habe ich eine Zahl dran. Oder die Hand dran.
Ja.
Ja, gut, okay. Aber wie gesagt, ist im Prinzip eine Bestätigung dessen, dass Google halt eben sammelt, was sie sammeln können.
Ja gut, dazu genauso witzig, Google hat dann darauf reagiert und hat gesagt, das könnte man so nicht machen und nicht vergleichen. Und außerdem würden ja selbst moderne Autos Telemetriedaten senden, was natürlich stimmt. Das machen Autos, das ist schon vollkommen richtig. Aber warum man jetzt, weil Google würde ja durch die viel mehr, also unterschiedlichen Geräteunterstützung würden auch mehr Daten anfallen auf dem einzelnen Gerät, verstehe ich aber dann irgendwie nicht als Begründung,
ehrlich gesagt. Bisschen was ein seltsamer Grund.
Ja, die Logik hat sich mir nicht erklärt, weil welches Smartphone das ist, sammelt ja deswegen nicht mehr Daten, weil es mehrere Smartphones, also die Datenmodelle sollten ja relativ dieselben sein, aber habe ich nicht begriffen. Wobei man auch hier immer klar sagen muss, das heißt ja alles noch nicht, dass da schreckliche Daten drin sind, aber bei 1 MB, also ich gehe mal davon aus, dass sie die Dinger noch sippen. Gesippte 1 MB sind schon stabil im JSON-Format. Da hast du schon richtig was drin.
Ja, ohne es zu wissen, würde ich jetzt erstmal nicht gesippt annehmen, aber prinzipiell ist ja ein Megabyte immer noch viel. Was soll man denn halt eben letzten Endes jetzt dann da versenden die ganze Zeit? Ne? Also das kann schon nur sein, dass die ganze Zeit immer Status-Updates über Bewegungen und sowas erfassen, was sie ja auch tun, das wissen wir ja.
Ja, wir haben ja irgendwann mal diese Google-Datenanfrage gemacht, die DSGVO-Anfrage.
Ja, genau. Das sei an der Stelle nochmal sehr empfohlen. Geht ruhig mal hin, macht mal diese DSGVO-Anfrage, das lässt sich ja auf so einer Webseite, die lässt sich leicht ergoogeln, findet er, lässt sich relativ leicht einfach mit ein paar Klicks beantragen und dann wird euch halt eben da irgendwie ein Download angeboten und dann könnt ihr reinschauen, was sie da für euch aggregiert haben. Das ist dann schon faszinierend. Also gerade die Android-Benutzer werden da bestimmt einiges drin finden.
Habe ich nie gehabt, deswegen das wäre natürlich ganz gruselig, ja.
Ja.
Das stimmt. Ja gut, dann kommen wir schon zum Rausschmeißer, ne?
Ja, und zwar einem echten One More Thing dieses Mal. ja gut, ich fand das ein bisschen amüsant, und zwar die Firma Swatch. Ich weiß auch nicht, mir fällt leider der Name nicht mehr ein, aber der Chef von denen, das ist ja irgendwie so eine bekannte Figur in der Schweiz, ne? Das ist ja eben aus dieser Uhrenbranche da irgendwie so ein bekannter Typ. Und naja, also mir ist der auch schon so aus den Medien so ein bisschen bekannt, dass der schon mal so andere Firmen was necken möchte. Und Apple hat da irgendwie besonders auf dem Kicker und hat ja mit denen jetzt schon das ein oder andere Mal da irgendwie so ein bisschen was Stress gehabt. Dann zum Beispiel hatte er ja irgendwie ein Produkt gemacht, welches iWatch hieß, und letzten Endes hat Apple da dann ein bisschen was Probleme in Europa gehabt. Die wollten nämlich iWatch damals, bevor die Apple Watch veröffentlicht worden ist, als Trademark anmelden, und das wurde dann abgelehnt von vom Patent- und Markenamt bzw. von der EU-Organisation. Ich weiß nicht, wo das genau jetzt dann verhandelt wurde. Und zwar, weil das zu ähnlich sei mit iWatch. Ne? Also iWatch. Mhm. Es ist klar, das ist auch zu nah beieinander, kann man tatsächlich argumentieren, dass das auditiv nicht klar auseinanderzuhalten ist, und dann werden ja solche Trademarks nicht gegeben. Ne? Da hat ja dann derjenige, der als erstes angemeldet hat, dann normalerweise dann den Erfolg, und da gab es ja schon diese Geschichte. So, und danach hat man dann den Eindruck, hätte Swatch Apple so richtig trollen wollen, weil sie haben jetzt One More Thing als Trademark angemeldet. Ja? Und Apple hat da natürlich Einspruch eingelegt und hat dann eben gesagt, ne, dass hatten sogar damit argumentiert, dass das Getrolle ist. Ja? Ja, das ist doch Getrolle, die brauchen das überhaupt nicht. Ne? So, und dann wurde halt eben da jetzt in Großbritannien, gab es da irgendwie dann eine Gerichtsverhandlung, wurde dann jetzt gesagt, ja, also das spielt keine Rolle, ob die trollen oder nicht. Ne? Sie können das jetzt trotzdem anmelden. Und Apple konnte dann auch seinen eigenen Anspruch auf das Trademark nicht durchsetzen, weil laut Sicht von dem Richter ist dort eindeutige Prior Art. Wie sagt man das im Deutschen nochmal? Also vor...
Ja, dass sie davor waren, oder wie meinst du?
Ja, dass es vorher schon Nutzung von diesem Ausdruck gab. Also ich mache mal das Beispiel, was er hier genannt hatte. Und zwar wurde die Columbo-Serie, der gute alte Detektiv Columbo aus den 70ern, wurde als Prior Art zitiert, weil der nämlich immer im Englischen wohlgemerkt, there's one more thing, sagte. Ne? Oh, ich habe noch was vergessen. Im Deutschen hörte sich das so ein bisschen anders an, aber er hat da tatsächlich im Englischen one more thing gesagt, zum Teil.
In Deutschland hat er immer gesagt, eine Sache noch.
Ja, kann auch sein, genau. Er hat das auch gar nicht so oft immer dasselbe gesagt, wie es nachher immer kolportiert worden ist, habe ich auch mal gelesen, aber er hat das so, weiß nicht, zwei, dreimal wohl scheinbar gesagt. Deswegen wurde das hier angeführt, dass das also ja schon vorher existiert hat. Und deswegen konnte Apple das dann letzten Endes auch nicht claimen. Und Swatch hatte das ja als erstes angemeldet, haben die dann jetzt den Zuschlag gekriegt.
Ja.
Ja, gut. Bin ich mal gespannt, ob sie dann jetzt in Zukunft Lizenzgebühren bezahlen müssen, wenn sie dann One More Thing auf ihre Folie schreiben.
Oder sie kaufen einfach Swatch und stampfen den ganzen Laden ein und sagen, so, wir haben hier Patente, Feierabend. Das könnten sie natürlich auch machen mit ihrem Geld. Das darf man nicht vergessen. Die Frage ist natürlich, ob sie verkaufen wollen. Aber
das wäre amüsant, ja.
Das wäre aber auch mal eine lustige Geschichte. Ja. Also ich meine, die wird schon genug wurmen, dass Apple der größte Uhrenhersteller mittlerweile ist und alles. Also das wird schon hoch 10. Und aber ist, wie es ist. Wundert mich aber auch ein bisschen, dass Apple sowas nicht angemeldet hat, ehrlich gesagt. Sie patentieren ja sonst schon nur wirklich alles. Ja. Also wie hat Steve damals auf der iPhone-Keynote gesagt, and boy, we patented. Beim Multitouch. Fand ich großartig. Ja. Mhm.
Ja, das war schon sehr gut. Ja, keine Ahnung. Also hast du recht, hat mich auch ein bisschen was gewundert. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Rechtsanwälte gleich losgelaufen wären, nachdem Steve das zum dritten Mal auf der Folie hatte und das gleich überall angemeldet haben. Warum das jetzt nicht passiert ist, keine Ahnung.
Ja.
Na gut, aber so viel dazu, war ja ein Rausschmeißer.
Genau.
Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Dann haben wir ja.
Da steht noch Ende am Skript.
Das darfst du gerne noch. Ende.
Ja, aber sonst, glaube ich, war es das für heute. Ist, glaube ich, auch lang genug, hoffe ich, für euch. Und ich hoffe auch nicht zu lang. Ich habe schon, sagen wir so, sagen wir 45 Minuten mehr gehen heute auf mich. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich wieder gekommen bin, zweitens, weil ich doch das andere Mal abgeschwiffen bin und mich aufgeregt habe. Verzeiht's mir.
Ach, wir sind doch nur wieder da, wo wir immer sind, Sascha.
Und ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat's gefallen. Ihr habt gerne zugehört und auch bis jetzt zugehört. Und ansonsten abonniert uns, liked uns. Und ich weiß nicht mehr, wie das jetzt seit neuestem bei Podcasts heißt. Heißt
folgen.
Nicht mehr abonnieren. Folgen, genau. Folgt uns. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns zuhört. Ansonsten würden wir uns immer mal auch auf Zuschriften freuen, wenn es euch gefällt. Oder wenn ihr auch Kritik habt, wenn wir was anderes machen sollen, dann immer wieder gerne. Wie Thorsten immer so schön sagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Das ist schöner Satz immer. Sonst von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann. Ciao, ciao.